Für mich
das ist doch jetzt hier so ein totales.
Ja? Ich
Frau Katja will sich nur profilieren als total feinhörige irgendwie Frau vom Fach.
Na, wenn wir an so einem Tisch richtig sitzen.
Ja. So, sag mal, könnt ihr mal ganz kurz unter den Tisch
fassen? Aber Philipp klingt jetzt auch raus.
Und mal zusammen
zu mir. Ich klinge so, als wäre mein.
Nee, nicht an die Tischplatte, sondern unter dieses Metallding.
Du, darf ich es mal ganz kurz sagen?
Oh, das ist ja so wie.
Super schwer, das Teil. Super. Dann kann Daniel ein bisschen näher rücken und dann okay, ist das Mikro
so
nicht
so. So, darf ich es jetzt nochmal kurz sagen? Philipp, ich klinge so, als wäre mein Dings nicht richtig eingesteckt. So klingt das, weißt
stimmt
du?
Überhaupt nicht. Ich höre dich wunderbar.
Ja, ich höre dich auch wunderbar.
So, kannst du jetzt endlich mal losgehen?
Ja, hey, also, Kompletto.
Ich höre heute mit
herzlich Rauschen willkommen zum Küchenradio. Heute ist die 200. Folge, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Unglaublich.
Ja.
Was hätte man in dieser Zeit alles Sinnvolles machen können?
Ja, das stimmt. Aber wir haben trotzdem einen Gast heute.
Ja. Ich bin so gespannt, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich hab jetzt
Daniel heißt er.
Daniel Schmidt. Hallo. Ah, ich hab heute gestern Abend einen Daniel rausgeschmissen.
Na, ja, das war aber nicht unser Daniel.
Nee.
Von WikiLeaks. Und was WikiLeaks ist, kannst du uns gleich erklären, wenn wir das Team begrüßt haben.
Ja, natürlich.
Hallo Cindy.
Hallo Onkel Andi. Na? Du siehst wieder total klasse
aus. Hast du eben schon gesagt, danke.
Aber ich würde gerne wissen, mit wem du jetzt so also wichtig hin und her geheimnisvoll telefoniert hast.
Ja, mit unserem Gast im Mitte März.
Wer soll das sein? Wird doch nicht verraten. Bitte verrat's nicht. Ich fände es schön, wenn du es nicht verraten würdest.
Das ist sowieso ein großes
Geheimnis. Irgendwie gibt es einen Hinweis, wer das sein könnte?
Ja.
Ja, na, sag mal einen Hinweis. Nee,
den gebe ich aber nicht.
Bist du da? Ja, ist ein guter Gast. Genau. Hat Andi klar gemacht.
Okay.
Ein guter Gast. Ein bisschen auch so dein Revier eigentlich.
Mhm. Okay, gut.
Genau. Bisschen dein Revier.
Okay.
Genau.
Dann hallo Katja, ne?
Hallo, ihr seid ja voll am Rauschen.
Oh. Rauscht das?
Ja, es rauscht.
Okay, voll. Es tut mir leid, aber da können wir jetzt nichts dran machen, glaube ich.
Ich finde es ganz toll, hallo Philipp, dass du so dass du hier so einen Tisch besorgt hast.
Ja, das finde ich auch toll.
Man fühlt sich hier so ein bisschen wie im War Room von... Wie, war nochmal, welcher James Bond war das nochmal? Oh Mr. Gott. Dr. No oder war es Goldfinger?
Goldfinger,
genau.
Echt?
Okay. Ist das so, haben die auch so einen Studiotisch?
Die haben so einen ähnlichen Tisch,
so einen Konferenztisch. So einen ähnlichen Tisch, wo man dann draufdrückt und dann einzelne Gäste verschwinden in so einem Knall.
Ja, das ist dann die Tastenbelegung da hinten, von dem, da wo Daniel davor sitzt. Das ist der Beamer-Pult.
Leider ist das hier noch nicht angeschlossen.
Wieso guckst du mich denn dabei an?
So. Ja, nee, das ist ein super Tisch. Also ich bin auch froh, dass der euch gefällt. Der stand in einem Bürgerfunkstudio vom Deutschlandfunk in Aachen.
Deutschlandfunk, was ist denn das jetzt?
Wie hast du den denn hierher bekommen?
Mit dem Auto, bin morgens hin und abends zurück.
Was hast denn du für ein Auto?
Opel Zafira.
Da passt das Ding rein?
Nee, aufs Dach. Ich habe mir noch so ein Dachgepäckträger gekauft und habe das Ding oben draufgelegt und der Fuß passte gerade so im Kofferraum. Mhm. Wiegt 200 Kilo.
Und wie lange bist du gefahren?
Der Tisch oder nur der
13 Fuß? Stunden.
Ah ja. Und wie hast du denn immer oben festgehalten oder was?
Klar, ich hatte immer rechts, weil...
An einem Tag?
Immer mit einer Hand gefahren.
Oder mit Übernachtung in Aachen?
Nee, hin und zurück an einem Tag.
Echt? Du hast nicht in Aachen übernachtet? Ach man, Aachen ist echt ganz schön.
Die schöne Kaiserstadt.
Das habe ich auch gesehen, genau. Das habe ich auch gesehen. Aber das war halt so ein geiles Ding. Ich hatte das irgendwie mal mit einem Kollegen gesehen und habe mich sofort in diesen Tisch verliebt und dachte, das ist einfach ein geiles Teil. So.
Das ist aber ein Objekt.
Lieber auf den ersten Blick.
Auf jeden Fall.
Unzulässige Objektbelegung.
So, und jetzt habe ich schon, das lange. Gestern war schon so ein Audiotechniker hier, der macht hier vorne noch so Stecker rein, dass wir da unsere Headsets alle reinstecken können und so. Das wird eine nette Sache.
Im Ernst?
Mhm.
Aber
dann könnt ihr alle eure Lautstärke selber regulieren.
Dann müssten wir doch uns umbenennen. Dann sind wir doch gar nicht mehr, dann sind wir doch im Studio.
Das ist auch ein Esstisch hier.
Man kann auch davon essen, ja?
Ja. Also jetzt nicht in den Tisch beißen, aber zum Beispiel da gibt es Flips.
Wer Flips mag.
Wer Flips mag.
So, Daniel, ich habe jetzt herausgefunden, ich habe gehört, dass WikiLeaks so eine freie Seite ist, so ähnlich wie Wikipedia, nur dass da nicht zensiert wird, anders als bei Wikipedia, wo so Geheimnisse verraten werden.
Also vom Prinzip...
Knack.
Ja, vom Prinzip stimmt das natürlich. Das ist ein bisschen anders als Wikipedia. Also Wikipedia beschäftigt sich ja eher enzyklopisch mit verschiedenen Themen. Also es ist eher eine Sammlung von Informationen oder von Wissen, das schon vorhanden war. Mhm. Bei uns eigentlich gibt es nur Sachen, die so noch nicht bekannt waren. Beziehungsweise das, was dort veröffentlicht wird, sind eigentlich Dokumente, die entweder irgendwo zensiert wurden oder die noch nicht veröffentlicht waren.
Gib mal ein paar Beispiele. Also es hat ja in letzter Zeit da so ein paar Sachen gegeben. Sag mal so ein paar Beispiele. Was wird bei euch veröffentlicht? Was ist so, worauf seid ihr stolz?
Ja, auch die Liste ist extrem lang.
Aber ich hab nichts zu Kunats gefunden.
Nee, da haben wir auch, glaube ich, noch nichts. Ah, ja, okay. Also ich meine, das heißt ja auch nicht, dass es nicht noch kommen kann. Vielleicht fühlt sich irgendwer motiviert.
Aber sag mal, mach mal so eine Top 3, Top 4 von euch.
Also jetzt, die letzten Wochen haben wir relativ viel Publicity bekommen, auch über diese CRS-Reports, die wir veröffentlicht haben.
Was ist das?
Also es gibt diesen Congressional Research Service, nennt sich das. Das ist vom amerikanischen Kongress, eine Institution, die im Auftrag des Kongresses zu verschiedenen Themen Studien anfertigt. Diese Themen sind, oder die Studien sind extrem tiefgreifend, also die sind auch sehr angesehen bei verschiedenen Leuten, die sich mit den Themen dann befassen, also ob das jetzt die allgemeine Öffentlichkeit ist oder verschiedene Leute, die im universitären Umfeld zum Beispiel Studien betreiben. Und ja, also diese Reports sind eigentlich öffentlich, also die werden auch von Steuergeldern bezahlt. Man braucht allerdings immer einen Kongressabgeordneten in den USA, der quasi freigibt, dass dieser Report an die Öffentlichkeit gegeben wird. Und somit sind diese Reports dann Subjekt von irgendwessen vom politischen Interesse.
Habt ihr auch die Adresse, die E-Mail-Adresse von Obama?
Die ist ja wohl einfach.
Nee, die ist nicht einfach.
Aber lass uns mal ganz kurz. Und das heißt, also eigentlich sind sie öffentlich, aber de facto sind sie nicht öffentlich.
Also es gibt Institutionen, die diese Reports sammeln und veröffentlichen, wie OpenCRS zum Beispiel. Es gibt auf der anderen Seite Institutionen wie also verschiedene Firmen weltweit auch, die diese Reports sammeln und dann verkaufen gegen Geld. Also es gibt auch einen sehr großen Graumarkt für sowas. Und es ist, wie gesagt, immer abhängig davon, dass man einen Kongressabgeordneten findet, der der Meinung ist, dass das an die Öffentlichkeit gehen soll.
Und dann ist es irgendwie auch so interessengeleitete
Publikation. Ja, natürlich.
Und was habt ihr damit jetzt gemacht?
Wir haben etwas mehr als 6.500 von diesen Reports bekommen. Eigentlich alle Reports, die im Moment vorliegen, von diesem Service, und haben die eben dann auch veröffentlicht für vollkommen ungebremst. Also die sind in Abstimmung mit verschiedenen anderen Institutionen, die sich für solche Sachen interessieren, sind die jetzt eben vor anderthalb Wochen etwa rausgegangen. Und das ist, also es gibt so eine Liste mit den 10 meistgesuchten Dokumenten der amerikanischen Regierung.
Welche sind das?
Da stehen die auf Platz Nummer 1. Also Es gibt so ein Center for Democracy in Amerika, der gibt diese Liste raus, und die standen eben ganz oben.
Als Most Wanted sozusagen.
Ja, genau. Und
die habt ihr.
Genau.
Was steht denn da drin? Wenn man
das ist alles. Also das sind Studien, die irgendjemand im Kongress angefordert hat. Also das geht los mit Kleidungsproduktion in Zentralamerika bis zu irgendwelchen Themen mit Massenvernichtungswaffen in China oder zur Irak-Policy oder wie auch immer. Und das Problem oder das Gute an diesen Reports ist, dass eben die konstituieren, was der Kongress zu welchem Zeitpunkt gewusst hat. Und deswegen ist es auch für viele Leute ein Politikum, diese Reports rauszugeben oder auch nicht, weil man damit nachweisen kann, zu welchem Zeitpunkt was bekannt war, wie die Policy aussieht, in welche Richtung das Ganze geht, und das ist halt eben sehr politisch. Und deswegen gibt es auch eine sehr starke Lobby, die versucht, diese Reports halt eben zu unterdrücken.
Und wie kommt ihr an diese Reports?
Na, wie alles andere auch, von irgendeiner Quelle, die der Meinung ist, dass der Zustand nicht in Ordnung ist.
Und ihr wisst aber nie, wer die Quelle ist.
Das ist das, was eigentlich unser Kerngeschäft ist, dass wir Anonymität bieten für Quellen, die nach außen hin kommunizieren wollen. Und die sichergestellt brauchen, dass nicht nachvollziehbar ist, von wem es kommt.
Quasi
und
das bietet ihr sicher. Sozusagen.
Ja, das ist quasi das Kerngeschäft dieser ganzen Angelegenheit.
Wir können ja auf das Technische, wie er das nachher macht, so diese Anonymität, dann können wir nachher mal darauf kommen. Aber ich wollte noch mal so ein paar Beispiele sammeln irgendwie. Das ist so eins, dann gab es noch sowas aus Afrika, irgendwie so Kongo, war da was?
Mit Kenia haben
wir. Oder mit Kenia?
Ja, Kenia ist sehr stark repräsentiert bei uns. Also es gab im Oktober 2007 war das etwa, gab es ein Dokument, das von einer englischen Firma angefertigt wurde, Kroll nennen die sich. Das ist sowas wie Private Intelligence. Die haben einen Bericht verfasst zu Korruption in Kenia und wie viel Geld von der damaligen Regierung unterschlagen wurde. Und das beziffert, also da geht es um Milliarden Dollar, die von der Regierung beiseite geschafft wurden. Die wurden dann ins Ausland irgendwo hingeschleust, verschiedene andere Firmen. Und wenn man bedenkt, dass halt in Kenia der Durchschnittskenianer $1 am Tag hat, ist das halt schon ein recht beträchtlicher Teil des Staatsvermögens.
Aber wie sicher sind denn diese Quellen? Also ich meine, ihr veröffentlicht doch dann auch eventuell Dinge, die total gefaked sein können.
Das ist vom Prinzip natürlich, also okay, die Dokumente kommen ja bei uns rein und durchlaufen dann entgegen der allgemeinen Meinung, was leider noch vorhält, ein Prüfungsprozess. Also wir haben sehr viele Leute, die damit beschäftigt sind, diese Dokumente zu prüfen. Und wir haben Quellen und Kontakte zu verschiedensten Institutionen, Organisationen, die, bei denen wir Ansprechpartner haben, die das verifizieren können. Wir können das klären, indem wir zum Beispiel verklagt werden für ein Dokument, was da ist, was wegen Verrat von Geschäftsgeheimnissen oder Betriebsgeheimnissen ist. Das bestätigt natürlich dann auch die Echtheit eines Dokuments. Vom Prinzip mit vielen Dokumenten ist es aber halt auch eine Frage der Öffentlichkeit. Also wir sehen da schon auch eine gewisse Verpflichtung für Journalisten oder zumindest hätten wir den Wunsch, dass mehr Journalisten sich involvieren, diese Dokumente zu verifizieren. Wir haben aber bis heute von mehreren 10.000 Dokumenten, die online sind, und viele andere Dokumente, die noch verarbeitet werden. Also wir haben über 2 Millionen Dokumente mittlerweile und die Queue ist relativ lange, dass das alles verarbeitet werden muss. Wir haben kein einziges Dokument, das falsch ist. Also die Erfahrung zeigt, dass das Prinzip, wie wir das machen, schon funktioniert.
Was passiert, wenn so ein Dokument nicht falsch ist? Du hast eben gesagt, ihr seid dann, also man kann euch verklagen.
Ja, also wir sind schon oft verklagt worden. Jetzt mittlerweile, das, ich glaube 12 Mal, wenn nicht mittlerweile sogar häufiger. Also könnte 13 oder 14 Mal sein.
Aber und es war immer nicht erfolgreich sozusagen.
Nee, wir gewinnen. Also es gibt auch, meiner Meinung nach, das Ganze ist so strukturiert, dass wir eben nicht angreifbar sind von der rechtlichen Seite.
Und wie geht das?
Naja, es gibt Länder wie Schweden zum Beispiel, die extrem starke Pressegesetze haben oder Gesetze zur Informationsfreiheit. Das ist in der Verfassung verankert. Und wir haben technische Möglichkeiten geschaffen, dass zum Beispiel die Kommunikation zwischen jeder Quelle und uns, egal wo jemand von uns sich dann befindet, immer über Schweden läuft. Und somit ist die Kommunikation oder das Einsenden von einem Dokument geschützt unter der Kommunikation zwischen einem Journalisten und der Quelle.
Also wenn ich aus Afrika an Daniel Schmidt oder an Kontakt XY bei WikiLeaks einen PDF-Maile, dann geht das immer über Schweden?
Nicht immer. Es gibt auch andere Einstiegspunkte, die wir taktisch dann nutzen für, in Belgien zum Beispiel gibt es auch extrem starke Gesetze für die Pressefreiheit. Ja, auch die Amerikaner haben starke Gesetze. Das First Amendment ist extrem stark und schützt jeden Journalisten bei seiner Publikation.
Okay, und das macht ihr weshalb? Damit ihr nicht gezwungen werden könnt, irgendwelche Serverdaten offenzulegen oder?
Gut, die Serverdaten gibt es gar nicht. Also es gibt keine Logfiles, es wird alles anonymisiert und selbst jeder Dienst, also technische Dienst wie ein Webserver oder so, der im Backend irgendwo läuft, bekommt keine Daten von dem Nutzer. Also selbst wenn jetzt jemand versuchen würde, diesen Webserver anzugreifen und hätte Zugriff auf den Webserver, würde er nichts sehen, was irgendjemanden kompromittieren könnte.
Seit wann gibt es euch?
Also das Projekt wird jetzt schon eine Weile entwickelt, aber so richtig öffentlich seit fast 1,5 Jahren jetzt.
Und was für Leute arbeiten daran, also an dieser Anonymisierung? Also man muss ja auch dann sicher sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas veröffentlichen will und sicher gehen möchte, dass das dann auch anonymisiert ist, dann muss ich ja diesen Leuten auch vertrauen. Also
ihr könnt ja euer Projekt einstampfen, wenn rauskommt, war doch nicht so sicher.
Ja, ne? Das ist allen bewusst. Und wir haben Unterstützung von verschiedensten Leuten. Also die Leute, die dieses Projekt ins Leben gerufen haben, kommen aus ganz verschiedenen Bereichen des Lebens. Also es gibt sehr technisch orientierte Leute, Mathematiker bis zu irgendwelchen Journalisten oder chinesischen Dissidenten, die eben der Meinung war, dass es Zeit wird, sowas zu schaffen, eben diese Plattform.
Ja. Habt ihr schon den Vertrag zwischen Wovereit und dieser Modemesse für Tempelhof?
Nein,
nee, haben wir.
Aber falls jemand zuhört.
Das wäre ja auch interessant.
Ja, also
auf jeden Fall, ja.
Es gab jetzt, wo wir bei aktuellen Dokumenten sind, es gab einige Dokumente von der Bahn, die jetzt ja mit diesem Bespitzelungsskandal, was ja auch bei Netzpolitik zum Beispiel im Blog veröffentlicht wurde, das sind Sachen, die wir dann halt auch mirrorn, ja, um sicherzustellen, dass es nicht irgendjemand anders, der legal schlechter gestellt ist als wir oder vielleicht auch nicht über die Anwaltsressourcen, wie wir verfügt, dass wir das eben sicherstellen können, dass es nicht verschwindet.
Also das interessiert mich jetzt, weil ich das teilweise meine Arbeit betrifft.
Ja.
Wie komme ich denn an die Dokumente dran bei euch
einfach von der Bahn? Einfach auf die Webseite gehen.
Und dann suchen, oder?
Also vom Prinzip, das ist eine der, das, was wir im Moment sehen, ist sowas wie ein Proof of Concept. Also es gibt eine Webseite, die Mechanismen funktionieren alle, sowohl technisch wie auch legal zum Beispiel. Und die Webseite repräsentiert das alles. Ja? Im nächsten Schritt jetzt, das ist das, was so übers nächste Jahr passiert, werden die ganzen Schnittstellen geschaffen, sodass der Zugriff auf die Informationen ein bisschen besser funktioniert.
Das ist aber jetzt mal wenn du sagst, ist also erstens, woher weiß ich, dass es dort Dokumente zur Bahn gibt? Da müsste ich dann gelegentlich mal gucken und
oder unseren RSS-Feed abonnieren oder per Twitter gucken oder wie auch immer. Also wir versuchen das. Gibt
ja auch eine Suchfunktion, oder?
Das gibt's auch.
Genau, also ich habe jetzt hier mal gesucht nach Deutscher Bahn und dann gibt es hier bei WikiLeaks 1 bis 10, also irgendwie sowas wie 20 Einträge. Und der erste ist vom 16. Mai 08 und dann gibt es hier Datenschutz bei der Deutschen Bahn, 28. Oktober, PDF-File presents the transcribed Protocol of a conversation between German officials and representatives of Deutsche Bahn. Das ist wahrscheinlich dieses Ding, was auch...
Das war das, was bei Netzpolitik auch
stand. Das ist vom 28. Oktober, aber das ist aus dem letzten Jahr. Das ist dann doch noch was
anderes. Das ist das, wann das Dokument veröffentlicht wurde, nicht wann das bei uns. Nicht,
okay, also das ist diese Mitschrift von Gesprächen zwischen Datenschutzbeauftragten und Deutsche und Bahn, was bei Netzpolitik.org stand.
Ja, genau, im Zusammenhang mit dieser Network Deutschland GmbH.
Genau. Ah ja, okay. Also es gibt da schon einige Dokumente. Und du kannst dir dann quasi hier auch, wenn man jetzt das Stichwort Deutsche Bahn eingibt, kann man sich dann auch irgendwie einen RSS quasi abonnieren, der mich immer anpiept, wenn Deutsche Bahn irgendwo auftaucht?
Das gibt es so noch nicht selektiert. Aber das ist was halt eben jetzt im nächsten Schritt entwickelt werden muss. Ja? Wir brauchen definitiv bessere Schnittstellen zur Presse und zu generell auch für die Allgemeinheit, damit jeder zielgerichtet das finden kann, was er sucht.
Was gibt es denn momentan für Wege? Also Andreas beispielsweise, Arbeit Deutsche Bahn. Was gibt es für Wege für ihn quasi jetzt sich, oder auch nur zu deutschen Themen, sagen wir mal so, nur zu deutschen Themen auf dem Laufenden zu halten?
Das ist kein Problem. Wir haben so einen Country-Index und da ist dann, jedes Dokument hat eine Kategorie oder verschiedene Kategorien, unter anderem in welches Land es gehört oder in welcher Sprache es verfasst ist und darüber kann man dann auch was finden.
Und dann kriegt man E-Mails oder wie geht das dann?
Das gibt es auch noch nicht. Also
man muss schon auf die Seite gehen und regelmäßig gucken.
Oder den RSS-Feed abonnieren und da kommen dann aber alle Dokumente, die veröffentlicht werden. Und
wie viel veröffentlicht ihr denn so im Monat oder im Jahr oder so?
Sehr schwer zu sagen. Also wenn jetzt sowas kommt wie die 6.500 von dem CRS, dann geht es halt relativ schnell. Also und dann entsteht sowas wie ein Peak. Aber wir haben schon im Schnitt, würde ich sagen, alle 1 bis 2 Tage 1 bis 3 Dokumente, so die veröffentlicht werden.
Also so ein Schnitt Dokument pro Tag. So.
Ja, das kommt schon.
Mal down.
Kommt hin.
Das ist eine Menge.
Ja, vielleicht sogar mehr.
Und kannst du mal was, also unter Einbehaltung der kompletten Anonymität natürlich, kannst du mal was zu den Leuten sagen, die da Dokumente veröffentlichen? Weißt du was über die Motivation?
Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Ja, da gibt es was von, wir haben zum Beispiel sehr viele Dokumente ja auch zu Scientology. Das sind vornehmlich, soweit ich das sagen kann, ehemalige Mitglieder, die irgendwann geblickt haben, wie sie da beschissen werden und die sich dann überlegt haben, dass sie dazu irgendwie das nicht mehr weiter mitmachen und das an die Öffentlichkeit tragen wollen. Und die submitten dann eben sehr viele Dokumente zu Scientology. Es gibt Leute, die in irgendwelchen Firmen angestellt sind, die Sachen mitkriegen oder Zugang haben zu Informationen und merken, dass das nicht dem entspricht, was sie moralisch verantworten können und die das dann eben weitergeben. Und genauso gibt es auch Leute aus im US-Militär, die der Meinung sind, dass da mehr Transparenz sein muss.
Ja. Melden die sich dann auch mit so einer Begründung? Oder wie läuft das dann? Also wie kommt so eine Information zu euch? Wird dann einfach irgendwie so ein Dokument kommentarlos zugeschickt oder erklären sich die Leute
also auch? Also es gibt so eine Submission-Form, das ist eine normale HTML-Form, in der kann man dann eben das Dokument aussuchen, das man hochladen will. Und dann haben wir so 6 Fragen, die abgeprüft werden. Zum Beispiel, ob das Dokument schon vorher veröffentlicht wurde, welche Relevanz das Dokument hat und auch was die Motivation ist. Das ist aber optional, das füllt nicht jeder aus.
Was veröffentlicht ihr denn? Oder beziehungsweise was veröffentlicht ihr?
Jetzt nochmal diese Frage nochmal zur Motivation. Schreiben denn viele Leute was zur Motivation?
Ja.
Ja?
Ja, die meisten sagen, dass sie der Auffassung sind, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit transparent sein muss.
Also meistens eine moralische Begründung. Ja,
die meisten schon. Also und das ist auch das, was wir eigentlich erhofft hatten, ja, dass dieser Moralfaktor wieder greift und Menschen irgendwie von dem, was sie wahrnehmen in ihrer Gesellschaft oder in ihrem Umfeld, dass sie das eben halt auch konsequenterweise dann nach außen tragen, wenn sie damit nicht einverstanden sind.
Wie sieht es denn aus mit der Finanzkrise?
Also zur Finanzkrise hatten wir einige Sachen auch. Also da einer der bekanntesten Fälle, das war so der erste Ausläufer oder einer der ersten Ausläufer der Finanzkrise war Northern Rock damals in England. Das ist eine englische Bank, die erste, die damals da pleite gegangen ist und verstaatlicht wurde. Da haben wir ein sehr sensitives Dokument vorher veröffentlicht, was dann in England auch eigentlich dazu geführt hat, dass diese ganzen Schlangen sich vor den Banken gebildet haben und jeder sein Geld abheben wollte und so.
Ach, ihr habt das ausgelöst quasi, die Finanzkrise?
Nee, die waren schon in dieser Krise drin. Ach so. Das wurde nur geheim gehalten und eben versucht, der Öffentlichkeit zu verschweigen.
Und was, wenn man es weiter geheim gehalten hätte, dann hätten die gar nicht angefangen anzustehen, Konten zu lernen, und dann wäre die Bank auch nicht pleite gegangen.
Nee, so einfach ist es nicht. Die waren ja schon pleite. Also,
aber das wusste keiner. Und eine Bank, von der keiner weiß, dass sie pleite ist, ist nicht pleite.
Was ist so Wahrheit? Das, was ich weiß oder das, was da ist? Ist das Wahrheit, was es gibt?
Genau. Schrödingers Katze.
Bitte?
Schrödingers Katze.
Ja.
Also wir sind alle eigentlich der Auffassung, dass jeder, um seine Realität beurteilen zu können, so viele Möglichkeiten der Informationsbeschaffung haben muss wie möglich. Aha. Ich kann als Einzelner nur bestimmen, wie für mich die Welt morgen aussieht, wenn ich Zugang habe zur Information, die da ist und nicht zur Propaganda.
Das ist ja auch so ein Argument, ich meine, das kannst du an Journalismus vorwerfen, so wenn ihr nicht über Probleme berichtet, dann gibt es die auch nicht.
Ja. Aber wenn ich da mal widersprechen darf, bei Geldgeschäften ist es wirklich so, dass wenn du wüsstest, wie wenig Geld deine Bank auf der Bank hat, und daraus deswegen Angst bekommen würdest, dann wäre sie wirklich pleite. Sie ist nur so lange pleite, solange alle glauben, dass das ganze Geld wirklich also da ist.
Die Bank ist nicht pleite gegangen, weil alle Leute angestanden haben.
Nein,
das war nur einer der Effekte, als eben bekannt wurde, wie schlecht es steht.
Also sie wäre sowieso pleite gegangen.
Ja, das auf jeden Fall.
Okay, dann nehme ich das zurück. Okay. Weil immer wieder gesagt wird, weil das ist ja genau das auch, warum in Deutschland diese Wahnsinnsrettungspakete angestoßen werden, weil genau man das verhindern will. Das gab es in den 70er Jahren schon mal Wertheim, dann stellen sich alle an und dann ist die Bank wirklich pleite. Oder 1929 war das auch teilweise so.
Ja, also das halte ich gerade, was unser Konjunkturpaket betrifft, hier nicht für die wirkliche Motivation dahinter. Rein persönlich. Also es gibt auch noch mehr in diesem Zusammenhang. Also wir hatten zum Beispiel ein sehr interessantes Dokument auch von JP Morgan, das quasi sowas wie eine interne Präsentation darstellt, wie man Insider-Geschäfte in USA abwickeln kann, ohne legal sich strafbar zu machen. Ja. Was in diesem Zusammenhang natürlich halt auch interessant ist, weil das nicht jedem Kunden gegeben wird, sondern das gilt nur für die Leute, die entsprechend Cash in der Tasche haben.
Oder warum war es zum Beispiel so, dass in den 90er Jahren gab es so einen wahnsinnig guten Fonds in Berlin. Ich glaube, es wurden 6% garantiert. Und das wurde dann irgendwie mit so Schrottimmobilien im Osten irgendwie aufgefüllt. Das wussten nur bestimmte Leute in Grunewald. Komisch.
Achso, das war so ein, das war von der Berliner Bank, ne?
Genau.
So ein Immobilienfonds irgendwie.
Das war garantiert, egal was passiert, du kriegst 6%.
Genau.
Ich meine, das ist eine Geldmaschine.
Genau,
das wusste nur niemand.
Hier kommt eine ganz interessante Frage. Du jetzt als öffentliche Person, also du bist jetzt bekannt einigermaßen, du bist auf Kongressen auch aufgetreten, du stehst für WikiLeaks, ihr veröffentlicht brisante Dokumente. Gibt es da auch so Drohungen, also persönlicher Art, so nach dem Motto, Klagen, okay, habt ihr immer gewonnen, aber wenn du dieses Teil nicht runternimmst, dann mache ich dich fertig. Und wenn ich dich fertig gemacht habe, dann ist deine Familie dran.
Du hast etwas, was mir gehört.
Also wir bekommen regelmäßig so Drohungen zugeschickt, ja, per E-Mail oder, ja, E-Mail ist eigentlich das Hauptkommunikationsmittel.
Wer ist wir? Das wäre jetzt nochmal ganz schön zu wissen.
Die landen halt adressiert an eine der WikiLeaks-Adressen, die offiziellen Adressen.
Wie funktioniert denn diese Organisation überhaupt? Wo sitzen die? Was sind das für Leute?
Lass uns mal ganz kurz diesen Punkt zu Ende machen. Also wie ist das mit den Drohungen? Die kommen per Mail oder wie?
Ja, per Mail oder wir können auch sehr viele Drohungen lesen in irgendwelchen Blogs oder sowas. Ja? Wenn irgendwas veröffentlicht wird, was kritisch ist. Es gibt zum Beispiel einige Veröffentlichungen aus dem amerikanischen Militärbereich, die extrem sauer aufgestoßen sind bei Leuten, die nicht genau, also in den meisten Fällen meiner Meinung nach, nicht lange genug drüber nachdenken, was der Vorteil von der Veröffentlichung ist. Und die dann eben sagen, wir stellen was online, was irgendwessen Leben gefährdet oder sowas in der Art. Und dann gibt es eine ganze Menge Mails, die reinkommen von Leuten, die extrem sauer sind auf diese Geschichte. Ja, das hatten wir auch mit der BNP zum Beispiel in Großbritannien, als wir diese
BNP Paribas, die Bank oder
BNP, die British National Party.
Okay.
Das, von denen haben wir die Mitgliederliste veröffentlicht. Ja, und das sind 13.000 Mitglieder, wenn ich mich recht erinnere.
Also
und,
so Rechtsausleger.
Ja, genau. Ja. Es ist eine nationalsozialistische Partei, also wenn man es ganz technisch betrachtet. Und das war eine Liste komplett mit allen Adressen und Telefonnummern von allen Mitgliedern. Und,
sehr ärgerlich.
Naja, wir würden es, um das dazu zu sagen, genauso für jede andere Partei veröffentlichen, weil das,
also ihr zensiert
das Projekt nicht. An sich kennt keine politische Ausprägung oder so. Es gibt diese Submission Criteria und das sind die einzigen Kriterien, nach denen beurteilt wird.
Nämlich?
Das ist, dass es nicht veröffentlicht vorher, also es muss original und nicht veröffentlicht sein oder in irgendeiner Art und Weise restriktiert oder klassifiziert sein.
So,
und, das und es muss irgendeine Relevanz haben für, ja, für die Gesellschaft.
Also, trotzdem habt ihr ja…
Es ist relativ weit gehalten.
Aber, ja? Aber das ist ja moral. Ich will noch, mal zu diesen Drohungen, also… Von wem kommen die? Ich meine, wenn irgend so ein Blogger da schreibt, das finde find ich aber furchtbar, was ihr macht, dann ist das ja nicht, dann hat das ja keine Relevanz. Aber wenn das irgendwie von jemandem ist, der man denkt, der hat Macht, der hat wirkliche Macht, dann, dann ist das schon beängstigend. Also
die Leute mit wirklicher Macht aus meiner, so wie ich das persönlich jetzt einschätzen würde, die schreiben uns keine Mail und bedrohen uns oder so. Okay. Sondern da müsste ich mir dann vielleicht Gedanken machen, ob irgendjemand irgendwo auf mich wartet oder ich einfach irgendwo mitgenommen werde.
Hast du denn Angst?
Nee.
Warum nicht?
Weil ich der Meinung bin, dass Angst primär erstmal nur im Kopf existiert. Und das ist das, was die meisten Leute daran hindert, überhaupt aktiv zu werden. Und das ist extrem wichtig, dass man für seine Überzeugung irgendwie einsteht, aus meiner Sicht. Und das macht, was, wovon wir mittlerweile Beweise haben. Ja, wir können sehen, dass das, was wir machen, wichtig ist. Und, sehr vielen
Kopf,
Leuten hilft.
Haltet
und,
ihr denn euren Kopf dafür hin, sozusagen? Also du tust es jetzt so zum Beispiel. Also du bist jetzt personifiziert für uns WikiLeaks sozusagen. Mhm. Aber machen das die anderen Mitarbeiter auch oder seid ihr auch anonym?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt auch andere öffentliche Gesichter. Es gibt ja auch ein Advisory Board zum Beispiel, das öffentlich im Wiki einzusehen ist, wer da Mitglied ist, mit welchem Hintergrund und so weiter. Ja, also das muss jeder halten, wie er denkt. So, und für mich war halt eben der Schritt, dass wir, also meiner Meinung nach kann Repräsentation nach außen nicht schaden und wir brauchen eben auch diese Schnittstellen zu anderen Leuten, die persönlich sind. Ja, und zu Journalisten, zur Öffentlichkeit, um Vorträge zu halten und eben für solche Sachen.
Wie viele Leute seid ihr?
Also das ist auch sehr schwer zu sagen, weil wir arbeiten ja relativ dezentral. So, und es gibt Leute, die supporten uns mit zum Beispiel Servern, die betrieben werden oder mit Domains, die sie registrieren und auf unserer Webseite weiterzeigen. Ja, das sind über 200 Domains mittlerweile, über die wir erreichbar sind. Die leisten ja auch einen Teil dazu. Ja, diese Nummer ist sehr schwer zu beziffern, weil das niemand kontrolliert oder niemand buchführt drüber. Der Kreis von Leuten, die aktiv an der ganzen Sache arbeiten, würde ich sagen, ist relativ klein.
Nämlich?
Das lässt sich auch schwer sagen.
Weil das ist immer eine Hausmarke. Irgendwie sind das 100 oder 10?
Nee, irgendwo zwischen 100 und 10. Also das kommt und geht halt auch ein bisschen. Also
das ist weltweit.
Ja, das sind Leute, da sind viele Studenten involviert, die halt zum Teil manchmal viel Zeit haben und dann haben sie irgendwie ihre Promotion, an der sie arbeiten müssen und dann sind sie für ein ganzes Jahr mal wieder nicht mehr da. Und deswegen lässt sich das immer ein bisschen schwer sagen.
Aber wie ist denn die Organisationsstruktur? Ich meine, das ist immerhin, also technisch jetzt nicht ganz trivial, was ihr da macht. Und jeden Tag ein Dokument mit dann zumindest punktuell sehr hohen Zugriffsraten, das muss ja alles irgendwie organisiert werden.
Ja.
Wie ist die Struktur von WikiLeaks?
Soll ich sie aufmachen?
Die Struktur?
Naja, also habt ihr irgendwie einen Vereinsvorsitzenden?
Wir sind ja kein Verein.
Was also, seid ihr denn?
Wir sind nichts, wir sind eine Organisation, aber wir sind nicht irgendwo eingetragen bisher. Das ist jetzt auch was im nächsten Schritt kommen muss, dass wir überlegen, in welcher Art von Gesellschaft wir das Ganze irgendwie betreiben. Ja.
Aber WikiLeaks.org, auf wen ist das registriert?
Das ist registriert auf einen Bekannten von uns in Nairobi.
Ah, klasse.
Also
okay.
Registriert in Kalifornien. So, somit ist die Rechtshürde, das zu fassen, schon relativ hoch.
Aber das ist doch, ich meine, ist es doch auch ein heikles Ding.
Philipp wurde übrigens in dem Artikel über uns als Moderator der Gruppe dargestellt.
Echt?
Ich wollte es nur nochmal sagen.
Ich habe den noch gar nicht gelesen.
Ja, das ist ja, genau der Punkt.
Wie wurde ich denn eigentlich dargestellt?
Als Säufer.
Als Säufer? Das ist ja lustig, das finde ich sympathisch.
Ich habe mir die Hände ab und zu mal massiert.
Können wir den uns mal angucken, den Artikel?
Ja, den möchte ich. Steht im Internet.
Ja, den können wir uns trotzdem mal angucken?
Ja, selbstverständlich können wir den angucken.
Ich möchte, habt ihr auch noch nicht gelesen?
Ist doch beim Springer Verlag, ist doch online first.
Habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir da irgendwie.
So, hier okay. Ist er. Kann ich auch mal hier, zack.
Ja.
Du bist leider kein Beamer.
Schade.
Genau.
Gib doch mal her. Du kannst es doch jetzt nicht lesen. Also das finde ich jetzt aber
blöd. Also wenn Onkel Andi den Dings liest.
Das finde ich nicht gut, Onkel Andi.
Wieso denn nicht?
Du kannst jetzt nicht diesen Artikel lesen.
Natürlich kann ich den Artikel lesen.
Aber wenn wir sind jetzt da jetzt hier im Gespräch begriffen.
Ja, dann seid doch nicht dann.
Komm. Finde ich nicht so gut.
Bei aller Liebe. Ihr macht doch, das ist doch eine technisch echt heikle Sache. Also wer die Server betreibt und ob die so betrieben werden, wie du es beschrieben hast und so. Da kann doch nicht jemand den Finger heben und sagen, oh, WikiLeaks finde ich cool, ich mache euch mal die Server. Irgendwie. Wer wird damit betraut mit diesen ganz zentralen Kernaufgaben?
Also das ist ja was, ich meine, wir konnten ja dieses Projekt nicht starten, bevor nicht eine gewisse Infrastruktur schon vorhanden war. So, und das, so, und diese Infrastruktur ist erwachsen aus einem Kreis von vertrauten Leuten, die beteiligt waren an diesem Projekt. Also so, und dann gibt es ja natürlich innerhalb dieses vertrauten Kreises hat jeder wieder Bekannte. Und es gibt so eine Art von Vertrauensvererbung, die stattfindet. Und wenn jemand zeigt, dass er motiviert ist, verlässlich.
Und jemand ihn sozusagen da einführt und sagt, der so ist in Ordnung, dann läuft das. Aber das funktioniert dieses Vertrauen immer über persönlich kennen, mal gesehen haben, mal ein Bier getrunken haben? Oder ist das auch Mail?
Nicht immer. Also es gibt auch rein virtuelle Kontakte so. Aber dann hat ja auch jeder so eine gewisse Reputation irgendwie wieder, über die man dann prüfen kann, ob diese Person auch vorgibt, wer er ist oder dieselben Ziele verfolgt oder.
Du hast, aber ich meine, was mich mal interessieren würde, du hast ja eben gesagt, ihr seid moralisch und die Motivation ist eine moralische.
Schwerer Begriff auf Deutsch.
Ja. Also.
Finde ich aber toll. Finde ich, ich mag schwere Begriffe.
Dann hast du gesagt, wir veröffentlichen alle Dokumente, ganz egal, ob das jetzt.
Hat Daniel nicht gesagt.
Ja, aber er hat gesagt, er veröffentlicht Dokumente, die zum Beispiel eine rechte Partei in Großbritannien bloßstellt, sozusagen. Das würdet ihr genauso bei einer Partei machen, die ihr vielleicht politisch eher favorisieren würdet.
Der springende Punkt ist die Relevanz und da würde ich auch nochmal gerne noch was zu hören.
Ja, und das, ich meine, wenn man moralisch agiert, dann hat man auch einen Standpunkt. Man hat nie keinen Standpunkt.
Nein, wir agieren ja nicht moralisch in dem Moment, sondern es agiert jemand moralisch, der als Quelle funktioniert und ein Dokument hat und eine Entscheidung trifft, dass er Informationen mit dem Rest der Welt irgendwie teilen muss. Das ist eine moralische Entscheidung in den meisten Fällen. Der Prozess bei uns ist rein technisch. Es wird geprüft, trifft das die Kriterien und wenn das die Kriterien trifft, dann gibt es dazu keine weitere Meinung.
Na, aber ihr habt doch, eine Frage lautet doch Relevanz. Also da beurteilt ihr doch. Also wenn ich jetzt einschicke, ich möchte jetzt gerne die Mitgliederlisten von einem schwulen Chatportal veröffentlicht haben, dann würdet ihr, was würdet ihr denn sagen? Also ich hoffe, ihr sagt, nee, wir werden den Teufel tun, das zu veröffentlichen. Warum sollten wir das? So, wenn ich jetzt einschicke, irgendwie, ich habe jetzt hier eine Liste von Zuwendungen eines Chemiekonzerns an Abgeordnete, dann würdet ihr das veröffentlichen.
Das hat auf alle Fälle mehr politische oder öffentliche Relevanz, allgemeine Relevanz als das erste Beispiel.
Diese Gatekeeper-Funktion ist doch eine moralische Entscheidung. Also so, was hat Relevanz, also keine Relevanz?
Ich wollte damit nicht sagen, dass wir die Chat-User aus dem schwulen Chat nicht veröffentlichen würden. Das
würdet ihr auch machen.
Die würdet ihr veröffentlichen? Warum denn? Aber das ist nämlich.
Das trifft die Kriterien. Es ist nicht öffentlich und es gibt zumindest einen Mensch auf dieser Welt, der, wenn er eine gute Begründung zum Beispiel auch hat, der Meinung ist, dass das nach außen getragen wird.
Ja, klar. Es gibt sicherlich. Ich meine, wenn ich eine private Lebensversicherung habe und gucken will, wen ich da aufnehme, diese Lebensversicherung, und dann schaue bei diesem Chatportal, wer bei Safer Sex niemals angekreuzt hat, dann sind diese Daten sehr wichtig für mich. Denn diese Leute, die würden dann von mir als privater Lebensversicherer keine Lebensversicherung mehr kriegen. Aber ob das dann sozusagen noch moralisch vertretbar ist, das dann zu veröffentlichen.
Die moralische Frage stellt sich nicht bei uns.
Ja, aber das was wäre, wirklich, wie würdet ihr das denn beurteilen?
Das ist ein bisschen außerhalb von Cindy's Erfahrungs- oder überhaupt Vorstellungssituation, dass die moralische Frage sich nicht stellt.
Nee, aber wie würdest das du das denn beurteilen?
Das gibt's aber.
Sowas.
Das darf auch so sein.
Was beurteilen?
So dieses Beispiel, was Cindy gerade genannt hat. Es gibt ja Dokumente, die interessieren durchaus irgendwelche Leute.
Ja.
Aber sie sind nicht aufklärerischer Natur im Grunde genommen. Nein, sozusagen.
Es ist eine Güteabwägung.
Also es ist dann zum Beispiel in dem Fall würde das eventuell Versicherungsleute interessieren, aber es gäbe eindeutig geschädigte Personen, die in dem Fall als Privatpersonen sozusagen bloßgestellt werden. Ist das, gibt es zum Beispiel eine Bloßstellung als Privatperson? Ist das für euch ein Kriterium, wo ihr sagen würdet, wenn das kein öffentliches Interesse bedient, der Allgemeinheit, dann veröffentlichen wir es nicht, oder ist das
Sexvideos von Prinz Charles? Würdet ihr die?
Ja, bleiben wir doch bei dem Beispiel.
Das war doch ein gutes Beispiel, das du eben genannt hast.
Das ist ja genau der Knackpunkt, über den wir eigentlich reden. In dem Moment, wo jemand von uns oder in diesem Projekt sagt, das ist relevant und das ist nicht relevant, ist das eine Art von Zensur, wo wir uns anmaßen würden, zu entscheiden, was für irgendwen relevant ist oder nicht. Und ja, diese Entscheidung kann bei uns niemand treffen.
Ja, aber Daniel, es gibt doch nicht nur das Recht auf Information eben. Der Allgemeinheit, es gibt doch auch das Recht der einzelnen Personen auf Privatheit, auf Anonymität. Und das ist doch immer eine Güterabwägung. Natürlich bin ich bereit, das Recht auf Privatheit des Lobbyisten, der irgendwie Schmiergelder zahlt, zu vernachlässigen zugunsten dieses Rechts der Öffentlichkeit auf Information. Aber es kann doch auch Fälle geben, wo sozusagen das Recht der Privatheit höher einzuschätzen ist als das Recht auf Information.
Das ist aber nichts, was wir entscheiden können in dem Moment.
Aber dann macht ihr
entscheidet derjenige, der das submittet.
Ah.
Aber das kann doch ein totales Arschloch sein.
Ja, aber was ihr macht ist, ihr sagt, wir zensieren nicht. De facto sagt ihr aber, wir übernehmen die Verantwortung nicht. Weil ihr habt eine Verantwortung. Ihr stellt, wenn ich komme und sage, hier 100.000 Nutzer von Gay Romeo, habe ich irgendwie gekriegt, stelle ich rein bei euch, dann finde ich, habt ihr eine Verantwortung, wenn ihr das veröffentlicht. Und ihr sagt, hey, wir zensieren nicht, wir veröffentlichen alles. Weiß ich nicht. Finde ich, ist ein dünnes Eis, weil es immer diese Güterabwägung geben muss.
Das sagt ja auch keiner, dass es eine dicke Eisschicht ist, auf der wir uns da bewegen. Also das ist in manchen Fällen ein Grenzfall. Wir haben zum Beispiel jetzt relativ aktuell dieses Dokument über Steve Jobs. So, es gibt wurde auch in der Presse relativ breit getreten, haben wir sehr viel Kritik für bekommen.
Also die Frage, ob er krank ist oder nicht.
Ja, wir haben ein zweiseitiges Dokument, das angeblich einen Nachweis über HIV bei ihm darstellt. Aha. Ja, so. Das von Minute 1 an war eigentlich klar, dass dieses Dokument ein Fake ist. So, jetzt haben wir dieses Dokument auch so deklariert, das steht da drin als Fake.
Aber wieso habt ihr es überhaupt reingestellt? Ja,
weil genau das ist das, was die meisten nicht verstehen, dass es extrem relevant ist, das als Fake zu outen. Ja?
Ach so.
In dem Moment, dieses Dokument wird zirkuliert in verschiedenen Finanzkreisen und sowas passiert auch sehr regelmäßig, wo jemand der Meinung ist, er zirkuliert jetzt sowas irgendwo und bringt es in Umlauf. Und in dem Moment hat das einen Einfluss auf den Apple-Aktienkurs zum Beispiel. Mhm. Ja, immer, direkt.
Ja.
So, und deswegen ist es sehr relevant, aufzudecken, dass dieses Dokument nicht echt ist.
Und wie habt ihr das eigentlich fertiggebracht? Jetzt Klammer auf, Klammer zu.
Das war relativ einfach. Also das Dokument hat die Firma, die diesen AIDS-Test ausgestellt hat, mit dem Datum, das passt nicht zusammen. Also das Datum, das draufsteht, liegt vor dem Gründungszeitpunkt dieser Firma. Also,
sehr offensichtlich. Okay. Ja.
Wobei da auch bei diesem Dokument zum Beispiel die Frage ist, inwiefern das jemand bewusst submitted hat, um und dann hinterher drüber bloggen zu können. Also das ist natürlich auch eine Frage. Ja, aber
Ich finde das total krass, weil zum Teil, also ich meine, ihr habt trotzdem eine Verantwortung. Ihr könnt Leute ruinieren.
Ich glaube dir auch einfach nicht deine Position. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei.
Also ihr könnt Privatleute ruinieren.
Ihr könnt die richtig ruinieren. Ihr könnt das Leben zerstören von Leuten, von einem Familienvater, der irgendwie in diesem Schwulenportal chattet und das kommt raus und sein ganzes Leben ist im Arsch, ohne dass er sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen.
Ja, aber es kann aber auch anders sein und sagen wir mal, das führt dann dazu, natürlich erstmal ein bisschen Ärger und so, aber letztendlich führt es dazu, dass er endlich sein wahres Leben wirklich führt.
So, aber ja, das ist seine Sache, nicht? Ja. Das ist nicht
okay, wahr. Das ist sehr anmaßend.
Es gibt
das ist auch sehr anmaßend.
Hypothetische Beispiele. Aber
wieso, wenn man die eine Hypothese so, dann kann man auch die andere Hypothese dagegen stellen.
Ich kann ein praktisches Beispiel geben.
Ja, los.
Bei der BNP-Liste, ja, 13.000 Leute waren auf einmal als Nationalsozialisten geoutet in Großbritannien. Mhm. Ja, das hat es gab innerhalb von Stunden gab es die ersten Leute, die die Daten genommen haben und haben die in Google Maps reingehauen und haben Graphen gebaut, in welchen Bezirken von England die Nationalsozialistendichte wie hoch ist und so weiter. Ja, es gab eine ganze Menge Aufhebens darum. Was aber in den nächsten Tagen passiert ist, ist, dass das erste Mal in der Geschichte Großbritanniens, zumindest in der neueren Geschichte, darüber geredet wurde, warum diese Leute da Mitglied sind. Und es ist eine Debatte gestartet worden, in der darüber gesprochen wurde, dass viele dieser Mitglieder bei dieser Partei gelandet sind, weil sie von allen anderen Parteien enttäuscht wurden. Oder weil andere Parteien versagen, in bestimmten Themen aktiv zu agieren oder diese Themen zu adressieren. Ja, viele Engländer haben Angst, dass durch die hohe Immigrationsrate irgendwie der englische Wert verloren geht und so weiter. Und das sind ja alles faktische Themen. Das heißt nicht, dass alle diese Menschen grundlegend komplett recht sind irgendwie, sondern ist extrem wichtig für diese Leute geworden, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit besprochen wurde.
Aber auch dann, ja gut, aber ich meine, das ist aber schon wieder so, ich kann, also so zum Beispiel, ich kann sagen, ich bin
überhaupt
gegen,
nicht.
Ich kann aber sagen, ich meine, wenn ich einen moralischen Standpunkt beziehe und sage, bestimmte Dinge oder alle Dinge, ich würde niemals diesen Standpunkt beziehen, dass ich sagen würde, alle Dinge gehören an die Öffentlichkeit. Also es ist nicht mein Standpunkt, überhaupt nicht. Aber ich würde schon natürlich unterstützen und sagen, bestimmte Dinge gehören an die Öffentlichkeit. Wenn ich schon eine Unterscheidung mache zwischen alle und bestimmte, habe ich eine Perspektive.
Ja.
Diese Perspektive wollt ihr offensichtlich nicht beziehen.
Die können wir nicht beziehen.
Bei der rechten Partei kann ich das, aber ihr könnt zumindest sagen, das ist privat und das ist öffentlich. Also es gibt ein privates Interesse und es gibt ein öffentliches Interesse. Privates Interesse gibt es oft. Da wird ein allgemeines Interesse vorgeschoben, aber es gibt oft ein privates Interesse und ihr habt halt auch die Pflicht, finde ich, natürlich irgendwie privat private Anonymität genauso zu schützen, wie ihr eure Quellen schützt.
Also der Punkt ist, ich meine, was unterscheidet euch denn dann von der Datenvorratsspeicherung? Dann könntet ihr auch hingehen und sagen, wir kriegen jetzt irgendwie von der Telekom diese ganzen gespeicherten User-Daten und dann veröffentlichen wir die einfach. Nochmal. Also dann können auch alle, dann nicht nur der Verfassungsschutz da reingucken, sondern alle. Das hat natürlich
ja passiert, irgendwas. Ne? Das ist ja passiert. Es hat ja in den 90er Jahren hat ja die Taz so eine Riesenliste von Stasi-Mitarbeitern veröffentlicht.
Ja gut, das
ganz viele
Stasi-Mitarbeiter.
Ja, wer sagt
ja,
das?
Aber,
das
trotz, was, aber da kann
das
ich...
Was, was,
aber,
ist das was anderes? Vielleicht waren das ja gar nicht wirklich alle Stasi-Mitarbeiter. Eben, das war eine Namensliste. So.
Ja, von denen gibt es extrem viele Listen von Stasi-Mitarbeitern, wo niemand nachprüfen kann, wo die herkommen zum Beispiel.
Genau. Und das hat die Taz damals auch gesagt, um das irgendwie diese Aura zu nehmen und auch mal diese Diskussion darüber in Gang zu setzen. Wir reden über einen Geheimdienst, die wirklich mit Verdunkelung und so weiter...
Okay, aber
wir können nicht alles glauben, was die uns an Informationen geben.
Bei den gespeicherten Daten von Mobilfunkbetreibern reden wir von Anrufdaten von allen von uns. Also ich meine, die gespeichert werden. Und dann, wenn man die jetzt veröffentlichen würde, gut, dann hätte das natürlich so ein anarchistisches Element, dann könnten alle da reingucken.
Genau.
Und das, was alle wissen, hat ja nicht mehr dann diese Relevanz wie... wenn nur bestimmte Leute da reingucken können. Das ist natürlich durchaus wiederum eine Diskussion wert. Also wenn ich sage, wenn alle wissen alles, dann ist es natürlich besser, als wenn...
Dann gibt es nicht dieses Macht-Gemacht-Gefälle.
Genau, nur wenn weniger alles wissen.
Aber seid ihr so trotzdem. Die totalen Anti-Datenschützer oder wie?
Nein, ich
den Eindruck habe ich. Also man könnte euch doch dann wirklich mit Tod schlagen.
Also Daniel, erstmal ganz kurz.
Ja.
Der Chatroom ist auf deiner Seite. Insofern, als dass du ein bisschen alleine hier stehst.
Ich bin auch auf seiner Seite.
Bisher geht's noch.
Also 4 gegen 1 oder 3 gegen 1.
Und 200 einen. Auf deiner Seite.
So, was?
200 auf seiner Seite.
Also so kam hier so ein bisschen so nach dem
Motto,
wäre ganz gut, wenn du nicht alleine da stehen würdest.
Das passt schon.
Aber,
ich bin schon alleine deswegen auf seiner Seite, weil immer wieder alle gegen einen gegen ihn sind.
Ja, aber wie ist denn dein Standpunkt?
Ich kann dir genau sagen, wie mein Standpunkt ist. Im Prinzip kann ich deinen Standpunkt verstehen, aber wenn... Daniel hier eingeladen ist sozusagen und dann mache ich zumindest den Versuch, insbesondere wenn alle gegen ihn sind, zu verstehen, warum er das so ist.
Weil ja, okay,
es ist offensichtlich nicht so einfach, wie ihr sagt.
Nö, aber wir versuchen es ja auch zu verstehen.
Ich versuche es ja auch zu verstehen. Also, weil
wir kommen
ja
auch gut voran. Das ist so wie bei den 12
Geschworenen. Wir kommen auch gut voran.
Ja, kommen wir nicht voran.
Doch,
es ist so. Es ist so, kennt ihr diesen Film, die 12 Geschworenen? Da ist es auch so. Ja. Wenn der eine nicht sagen würde, ich bin für nicht schuldig, obwohl er gar nicht weiß, was da los ist, dann wäre diese ganze Geschichte nicht in Gang gekommen.
Aber es wäre jetzt auch blöd, wenn wir wie die 200 Leute, die uns offensichtlich gerade hören, alle auf Daniels Seite von vornherein stehen.
Ich weiß nicht, ob wirklich alle 200 auf seiner Seite sind.
Nein, das ist ja auch nicht.
Außerdem sitzen die in der Anonymität zu Hause. Das
ist was anderes. Aber ich finde, den entscheidenden Punkt hat Andi, hat Cindy genannt, und der ist irgendwie noch nicht so richtig von dir, finde ich, überzeugend beantwortet. Es gibt immer, die Welt ist nicht so einfach, und ihr sagt es ja auch selber, das muss relevant sein.
Genau.
Und in diesem Begriff steckt schon diese Güterabwägung drin, die Cindy beschrieben hat. Es gibt immer das Rechte des einen und die Rechte meinetwegen der Gesellschaft. Und die stecken in diesem Begriff relevant, steckt diese Güterabwägung drin. Gleichzeitig sagst du, machen wir nicht. Das ist irgendwie nicht stimmig.
Was ist denn für euch nicht relevant? Was wäre denn für euch ein Dokument, das nicht relevant ist? Kann ich ja so fragen.
Ein Dokument, das schon öffentlich ist. Und das nicht...
Und?
Also es gibt ja... Ein Dokument, das du selbst verfasst hast, zum Beispiel.
Aber ist vollkommen irrelevant. Das kannst du ja nicht wissen, ob ich es verfasst habe oder nicht. Muss ich jetzt auch dann...
Das wird ja geprüft. Also das ist ja ein Teil des Verifizierungsprozesses, dass wir eben keine selbstgeschriebenen Sachen veröffentlichen, sondern nur Dokumente, die von irgendjemandem anders...
Also relevant klang aber anders, wie du es eben vorhin beschrieben hast. Relevant bedeutet ja, es hat eine Bedeutung für die Öffentlichkeit.
Aber dann nehmen wir doch nochmal dein Beispiel. Das Beispiel... jemand liefert ein Dokument darüber, wer in schwulen Chatrooms unterwegs ist mit Telefonnummern, Wohnort und so weiter und so fort. So, wäre das für euch ein relevantes Dokument? Würdet ihr sowas veröffentlichen?
Wenn das nicht öffentlich ist vorher, dann sicherlich.
Warum? Wo ist das
öffentliche Interesse?
Warum ist das relevant? Warum ist das relevant?
Das ist ja genau der Punkt. Es gibt von uns keine Entscheidung, was relevant ist oder nicht. Auch wenn, ich habe nicht die Submission Criteria irgendwie wörtlich vorhin zitiert, sondern das war ein Auszug aus, das sind zwei Sätze, die eben sowas wie das Mission Statement sind. Ja, so, da steht auch was von Relevanz drinne. Die Relevanz zu beurteilen liegt ja aber nicht bei uns, sondern das ist das, was wir einer Quelle sagen, was erfüllt sein muss von Seiten der Quelle, um etwas zu submitten.
Als Appell, aber ihr überprüft das nicht.
Wir können die Relevanz nicht überprüfen. Wie soll ich von hier aus überprüfen, was relevant ist für irgendjemanden, der in Osttimor sitzt?
Ah ja gut, aber jetzt weiß ich nicht, ob ich wirklich noch auf deiner Seite bin. Jetzt widersprochen. Du hast es ja jetzt für
Nein.
Das ist kein Widerspruch.
Wieso?
Dann ist es eine Art von höherer Logik, die ich nicht verstehe, weil du hast ja eben gesagt, wir nehmen nur rein, was relevant ist, und dann hast du gesagt, wir schwingen uns aber nicht darauf zu entscheiden, was relevant ist. Wer entscheidet es denn dann? Die, die es reinstellen.
Oder dies. Es entscheiden die, die das reinstellen, und es entscheidet, ob dieses Dokument irgendwie original ist und ob es schon mal veröffentlicht wurde oder nicht.
Ja.
Ja. Es gibt einen Fall von einem Dokument, das wir nicht veröffentlicht haben.
Ah ja, genau. Ja,
das war eine Bauanleitung bzw. die Mischanleitung für Sarin-Nervengas.
Ach, warum habt ihr das nicht veröffentlicht?
Ja, warum eigentlich?
Das war
nicht
relevant.
So total fett.
War nicht vorher veröffentlicht.
Nee, das ist schon öffentlich, und außerdem gibt es keinen...
Ach, war schon veröffentlicht.
Es gab bei diesem Dokument keinen Mehrwert, das zu veröffentlichen.
Für irgendjemand. Was heißt denn dann Mehrwert?
Ja, aber das habt ihr entschieden.
Das war eine Entscheidung, das aber auch ganz am Anfang passiert. Ja, das war eine Entscheidung zu sagen, dass bei diesem Dokument es zum einen schon öffentlich ist. Du kannst hier im Internet ohne Ende Anleitungen für dieses Gas runterladen. Das ist gar kein Problem. Und zum anderen, es ist kein Originaldokument, und es ist auch eigentlich... bringt es niemandem was.
So, jetzt möchte ich mal was wissen.
Bringt es niemandem was.
Ja.
Bringt niemandem was.
Ja, okay. Genau. Diese Entscheidung ist aber, wir fahren, was alle Dokumente betrifft, eine sehr harte Linie da.
Wer entscheidet das
also
eigentlich?
Also dann könnte deine Seite niemand. Auch heißen,
WikiLeaks genau
könnte auch heißen, schwärz mich an.
Nein.
Nee, aber sag doch mal, ich reiche ein Dokument ein. Es gibt ja ein paar harte Fakten, die lassen sich schnell überprüfen. Ist es da schon öffentlich? Ist es geheim? Ist es echt? Das lässt sich relativ sicher verifizieren. Die entscheidende Frage ist das, dieses Relevanzding. Und wie auch immer man das jetzt entscheidet, aber wer trifft diese Entscheidung, ob etwas veröffentlicht wird oder nicht? Gibt es da eine Mehrheitsabstimmung? Macht das eine alleine?
Das gibt's nicht.
Macht das die Maschine?
Nein, das ist Teil des Appells. und es wird überprüft, ob dieses Dokument öffentlich ist oder nicht. Und dann durchläuft das einen rein technischen Prozess und dann wird es veröffentlicht.
Habt ihr schon mal unangenehme Dokumente bekommen, wo du gesagt hast, ich finde es eigentlich, ich fühle mich nicht wohl damit, sowas zu veröffentlichen.
Ja, das Steve Jobs Ding zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
Ja gut, aber ihr habt es ja reingestellt, sozusagen als Fälschung, sozusagen als als Anti-Beispiel.
Ja, aber wir haben es ja bekommen und mussten erst mal überlegen, ob wir dieses Dokument, also ob das Dokument echt ist oder nicht, ja, und überhaupt beurteilen, was damit ist.
Und natürlich ist bei jedem. Was wäre denn gewesen, wenn es echt gewesen wäre?
Dann wäre es genauso relevant für die Öffentlichkeit.
Das finde ich
krass. Kann ich verstehen. Ja. Ich meine, ich kann dann überlegen.
Ich sage ja auch nicht, dass für mich persönlich mir manche Sachen dabei nicht irgendwie, wo ich jetzt denken würde, das eine ist relevanter als das andere oder also, vielleicht manche Sachen, die vielleicht zu persönlich sind. Aber wir können diese Entscheidung vom Projekt her nicht anders machen, weil wir sicherstellen müssen, dass wir für Quellen offen sind und dass niemand, keine Quelle, die potenziell Informationen hat, die wichtig ist, sich fragen muss, ob wir es zensieren.
Ja, aber und warum
wo alles will man in der Welt diesen?
Nicht? Darf ich nicht? Was? Wovor habt ihr denn Angst? Ne, könnt ihr euch nicht einfach eine humanistische Grundübergesinnung irgendwie einstellen machen?
Genau.
Wir haben das unsere Vorstellung von Gesellschaft sieht so und so aus. Und wir
Cindy schickt dir dann diese humanistische Grundeinstellung.
Nein, aber das
ist Interesse geleitet. Das Problem ist natürlich, wenn du sowas machst, dann fühlt sich irgendwie vielleicht jeder Militärfuzzi von der US Army irgendwie auf den Schlips getreten und sagt, mit diesen linken Socken will ich nichts zu tun haben. Nein.
Also Daniel, was die Beispiele, die du nanntest, als Motivation, dass Leute sagen, wir möchten gerne, hier passiert was in unserer Firma, was wir furchtbar und unmoralisch finden, das würde durch so eine humanistische, was weiß ich, durch so eine Präambel quasi in eurer Organisation gedeckt sein. Also verstehe ich nicht.
Ich finde, man kann sich auch zu bestimmten Dingen bekennen.
Ja,
das zum Beispiel, auch. Zum Beispiel, man kann zum Beispiel sich dazu bekennen, dass man die Menschenrechte anerkennt. Also so zum Beispiel Gleichheit, oder man kann sich dazu bekennen, dass man sagt, Gleichheit der Geschlechter, wir sind nicht rassistisch, sind nicht homophob, wir sind also so. Ja. Und alle Dokumente, die diese Kriterien verletzen, werden bei uns nicht veröffentlicht.
Ja, dann bist du aber
aber wer trifft diese Entscheidung? Aber ab wann beurteile ich, ob jetzt ein Dokument zu privat ist? Wir haben zum Beispiel ausgesprochen viele Dokumente zu Leuten oder Bankdaten von Leuten, die in den Cayman Islands Steuern hinterziehen. So, ab welcher Summe könnte ich jetzt sagen, das ist hoch genug, ist um Punkt. Öffentlich zu sein oder
das ist der Punkt. Um diese Entscheidung drückt ihr euch.
Ja, und jeder
ist schwer. Aber wenn ihr so ein Projekt macht wie WikiLeaks.org, dann übernehmt ihr automatisch diese Verantwortung, solche Fragen zu entscheiden, finde ich.
Nein.
Und wenn ihr diese Fragen nicht entscheidet, dann drückt ihr euch um eure Verantwortung.
Wir übernehmen die Verantwortung, nach unserem Mission Statement zu handeln. Darüber übernehmen wir die Verantwortung. Ja.
Nee, aber sag
das ist ja auch eine Art und Weise von einer Entscheidung. Wir entscheiden uns, diese Kriterien zu verfolgen und die eben nicht enger zu spezifizieren.
Aber das Mission Statement ist, wir entscheiden gar nichts. Also wir nehmen nur so ein paar technische Kriterien. Ist es echt? Ist es unveröffentlicht? Und ja, aber ich finde, also
die Erfahrung rein praktisch betrachtet, ja, zeigt ja, dass eben keine Listen von schwulen Chatrooms auftauchen, sondern also, dass eben die Leute überhaupt kein Interesse daran haben, über sowas zu reden, was ja auch einer der Mechanismen dieser ganzen Plattform ist.
Es gibt Interessen, es gibt aber durchaus Situationen, man sich vorstellen könnte, es gibt Leute, die daran ein Interesse haben, über solche Listen zu verfügen.
Ja. Andererseits, wenn du unbedingt jemanden anschwärzen willst, geht es übers Internet auch anders, ne? Das muss man auch wiederum sagen. Ja.
Ja. Aber durch euch kriegt das eine andere Dynamik, eine Relevanz. Wenn irgendjemand auf seinem Blogspot Blog irgendwas veröffentlicht, ist das was anderes, als wenn das bei WikiLeaks landet.
Prinzipiell würde ich das sogar bestätigen, aber die Praxis zeigt dann auch wieder, dass so viele Sachen untergehen, die relevant sind, sogar aus meiner Sicht, dass das auch nicht der Fall ist unbedingt.
Also dann würdest du sagen, die Praxis gibt euch recht.
Bisher ja.
Oder die Praxis gibt euch den moralischen Hintergrund, den ihr euch selber nicht geben wollt.
Das stimmt ja nicht. Für jeder Einzelne, der beteiligt ist, hat natürlich einen moralischen Hintergrund. Aber wir können dem Projekt keinen politischen oder moralischen Aspekt geben.
Erzähl mal was über deinen moralischen Hintergrund.
Oh. Mein persönlicher.
Hm. Oh, jetzt wird es aber ernst.
Ja, naja. Wieso? Es ist ja auch eine ernste Runde. Nein, aber
wo kommst du her? Ich habe mir meine
Spaßfragen für später aufgehoben.
Wo kommst du überhaupt her? Warum wolltest du dich da engagieren?
Ach, du bist der Oberlehrer, Frank. Du musst nicht antworten.
Nein, du musst nicht. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen,
Frau Katja. Ich finde das nicht Oberlehrer. Ich finde das einfach interessant, wie du zu diesem Projekt gekommen bist.
Ich kenne halt Leute und ich habe Informatik studiert, nur um das zu beantworten, was ich vorher gemacht habe. Ich habe Informatik studiert und dann jetzt die letzten 7 Jahre für eines von diesen Fortune 500 Unternehmen gearbeitet und habe jetzt gerade Ende Januar meinen Job da aufgegeben.
Fortune 500, was heißt das?
Naja, so die größten Unternehmen, die 500 größten.
Also du hast richtig Schotter gemacht?
Nö, nicht wirklich. Ich habe festgestellt, dass es mir persönlich keinen Mehrwert bietet, in der freien Marktwirtschaft zu arbeiten.
Und deine politische Taufe, das sozusagen, wie würdest du die beschreiben?
Also ich denke, dass ich relativ apolitisch bin, so. Wobei ich schon von meiner Grundüberzeugung her in die linke Richtung tendiere.
Gibt es eine Situation, an die du dich erinnern kannst, irgendwie, wo du sagtest, okay, also da muss ich jetzt mal was tun, das gibt es ja nicht. Oder irgendwie die erste Demonstration, auf der du warst oder sonst was.
Naja, natürlich gibt es sowas. Also irgendwelche Demonstrationen gegen den ersten Golfkrieg oder sowas in der Art. Okay. Ja, das hat mich schon alles beeinflusst und ich habe mich immer politisch interessiert.
Bist du groß geworden?
Im Frankfurter Raum, da unten, also auf dem Land.
Okay.
Wo da?
Ich komme aus Bad Homburg.
Ah, nee, eher Richtung Westen.
Mhm. Nur mal einen ganz kurzen Nachtrag zu dieser Geschichte, weil hier gerade eine ganz gute Frage kommt. Dann kommen wir wieder zu diesem persönlichen.
Ja.
Was würdet ihr machen, wenn jemand eine Liste mit den WikiLeaks-Informanten?
Die würde veröffentlicht.
Dann machen wir das.
Die würde veröffentlicht. Mit euren Informanten, die bei euch was eingereicht haben.
Nein,
diese Liste, das ist eine sehr hypothetische Frage, weil diese Liste so nicht existieren kann. Naja. Ja, wenn die jemand hätte und wir haben sehr oft die Frage, was ist, wenn jemand unser WikiLeaks-Netz bloßstellt und alle Daten veröffentlicht zu Leuten, die bei uns beteiligt sind, würde sofort veröffentlicht. Das ist
aber
überhaupt keine Frage.
Aber den Informanten habt ihr was zugesichert.
Ja, das ist eine interessante Frage, über die ich auch so noch nicht nachgedacht habe. Ich gehe einfach mal davon aus. Okay. Ich würde sagen, dass diese Liste so nicht existieren kann.
Ja, aber wenn sie existieren würde, also wenn irgendjemand euer System in irgendeiner Form
gehackt, also von einem Informatiker zu hören, irgendwie, das kann nicht sein, dass da bei dem Server irgendwas schief geht.
Das kann der Informatiker nur sagen, wenn er weiß, dass das, was da gemacht wird, extrem Hand und Fuß.
Aber ich finde, da schleichst du dich so ein bisschen raus.
Aber, was nicht sein darf, das nicht sein kann.
Das würde doch das Ende von WikiLeaks bedeuten. Würdet ihr das veröffentlichen, dann hättet ihr ja die Zusicherung der Anonymität aufgehoben und hättet euch selbst verraten.
Ich denke, dass in diesem speziellen Fall unsere Zusicherung an die Quellen einen höheren Wert hätte oder eine höhere Stelle hätte. Das ist aber auch der einzige Fall, über den ich...
Na, das macht euch wiederum menschlich, weil man ja niemals ganz 100% sein kann.
Es ist einfach ein echt heikles Thema. Ich finde das insofern echt super interessant, weil es es ist schon
ein interessantes Thema.
Es ist super interessant, also weil es...
finde es auch total interessant. Ich finde es auch, total interessant.
Interessant.
Ich finde es total interessant.
Wir sind eigentlich immer interessant.
Ja, wir sind eigentlich interessant. Ich möchte jetzt gerne mal die Gelegenheit nutzen, jetzt nochmal schnell die Raucherquote zu machen. Wir rauchen hier schon wie ein Schnur. Wie viel soll geraucht werden?
Bitte?
Wie viel soll, der Gast bestimmt die Raucherquote.
Und dann hören wir nach der Zigarette hier auf.
Wie bitte? Hast du klar? Okay, ich möchte gerne auch diese Sendung einem Hörer widmen.
Ja, bitte.
Die Hörerzuschrift, die mich am meisten gefreut hat, der hieß auch noch Gonzo und der meinte in Bezug auf die letzte Sendung.
Das ist Gonzo-Journalismus.
Gonzo-Journalismus, das fand ich total klasse. Das hat mich total gut. Was ist nochmal Gonzo-Journalismus? Fear and Loathing in L.A., genau.
Ja.
Las Vegas, ja. Beschreib nochmal schnell, Onkel Andi, was ist Gonzo-Journalismus?
Ja, also das bedeutet, dass man sich ganz hineingibt in so eine völlig unmögliche, skandalöse Sache und auch Teil davon ist und das dann aufschreibt, total subjektiv.
Genau, und ich war wirklich nüchtern.
Woher kommt das, der Name Gonzo?
Das weiß ich nicht.
Doch, der eine heißt Gonzo.
Der hieß Gonzo, ja.
Dieser Journalist hieß Gonzo in Fear and Loathing,
Fiktiven Charakter benannt.
Genau. Ja. Fand ich sehr
lustig. Nee. Den Mann hat es wirklich gegeben.
Ach, den hat es wirklich gegeben?
Ja, den Mann. Also. Ich glaube, den gibt es sogar noch.
Ja. Oh, sorry. Okay. Habe ich jetzt Quatsch erzählt.
Das war jetzt interessant, wenn auch nicht sehr aufschlussreich.
Bist du enttäuscht von den Medien?
Das ist jetzt auch eine sehr pauschale Frage, aber ich, so rein ganz pauschal könnte man mit ja das beantworten. So, aber es gibt natürlich sehr viele Gründe, warum alles so ist heute, wie es ist und warum diese Enttäuschung, sag ich mal, ja, sich manifestiert. Und das ist...
Mir fällt jetzt gerade diese komische Diskussion ein, oder was heißt diese Diskussion? Es gab ja letzte Woche diese Diskussion darüber, dass jemand einen Namen dazu geschmuggelt hat bei dem Gutenberg, ja, bei unserem neuen Wirtschaftsminister, und dass dieser Name veröffentlicht wurde. Ja,
Wilhelm,
genau. Ja, genau, Wilhelm. Und dass alle Zeitungen, ohne das gegen zu checken, veröffentlicht haben. Und ja, es gab dann eine große Diskussion darüber, schlecht die Printmedien oder auch die anderen Medien eigentlich recherchieren, die sich ja immer, zumindest was so die professionelle und ordentliche Recherche angeht, immer so erhaben fühlen über dem Internetjournalismus.
Ja.
Ich finde so, die Diskussion passt eigentlich ganz gut zu deinem Ansatz so.
Also, ist interessant.
Nee, ich finde, das passt gar nicht. Nein, ich finde nur, die Diskussion hängt irgendwie zusammen mit solchen Projekten auch, ja?
Also
ich finde ja, also
ja, weil die Frage ist doch, die Frage ist eins, wenn man so ein Projekt macht, dann macht man das natürlich, weil man irgendwie offensichtlich das Gefühl hat, diese Dokumente werden in den anderen Medien, tauchen die nicht auf. Ja. Das wäre aber eigentlich die aufklärerische Aufgabe von den alten Medien, solche Dokumente sich in irgendeiner Form zu beschaffen. Offensichtlich tun sie das nicht oder sie kommen da nicht dran. Und die andere Geschichte ist natürlich, dass man von den alten Medien erwarten muss, dass diese Dokumente ordentlich gecheckt werden. Ja. Ihr habt ja eben gesagt, ihr wünscht euch eine bessere Kooperation mit Journalisten, ja, zum Beispiel. Deswegen würde mich das einfach mal interessieren.
Okay, also das Problem an der ganzen Sache ist zu Punkt 1, ja, was die Quellenbeschaffung überhaupt betrifft oder Materialbeschaffung und dann auch die Veröffentlichung davon. Keines der Medien heute, keine der klassischen Medien veröffentlichen ganze Dokumente. So, sondern man kriegt eine Story geschrieben über ein Dokument. So, und die Medien haben heute, im Gegensatz zu vielleicht vor 20, 30 Jahren, extrem wenig Geld. Also es gibt weltweit nur 5 Konzerne eigentlich, die das Ganze in der Hand halten. Investigativer Journalismus wird überhaupt nicht mehr oder nur noch sehr wenig gefördert, vor allem mit Geld, ja, um Geld für Recherche zu haben. Und somit sind alle darauf angewiesen, dass irgendeiner dieses Dokument sourced von irgendwo. Ja, es gibt ja auch nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die ein Dokument zum Beispiel aus Guantanamo Bay bekommen können. Ja, ich kann nicht vom Wiesbadener Kurier oder von irgendeiner Kleinzeitung erwarten, dass die jemanden haben, der einen Kontakt nach Guantanamo direkt hat. Sondern die meisten Medien sind darauf angewiesen, dass irgendjemand anders ein Dokument beschafft und dann eine Story dazu schreibt und die können es einfach per Copy und Paste dann nachdrucken. Eine Agenturmeldung oder sowas in der Art. So, und das ist genau eines der Probleme, die wir erkannt haben, dass eben zum einen das Geld fehlt für die Quellenbeschaffung, ja, und zum anderen eben das Geld für die Recherche fehlt. So, und dass wir, indem wir die Dokumente für alle bereitstellen, genau da ansetzen, dass wir Journalisten sehr preisgünstig eigentlich ermöglichen können, über Originaldokumente zu schreiben.
Und bist du enttäuscht, weil das so wenig in Deutschland machen?
Ja, ich sag mal, in Deutschland ist das aus meiner Sicht noch das Problem, dass wir hier nicht genug Kontakte geknüpft haben mittlerweile, bis jetzt. Das ist auch was wir verstärkt angehen werden, ja, das Projekt. Also, soweit ich das verstanden habe, ist die deutsche Medienlandschaft relativ skeptisch, was unser Projekt betrifft. Aber vielleicht halt eben auch, weil man nicht weiß, wer dahinter steht und da nicht genug Kommunikation stattgefunden hat bisher.
Ist das in anderen Ländern besser?
Ja, also in Kenia zum Beispiel, die, obwohl man das vielleicht gar nicht erwarten würde, so intuitiv eine der besten internationalen Pressen haben. So, also es gibt wenige so gute Journalisten wie da unten. Ja, und in den USA ist auch was ganz anderes. Also wir haben im ersten Jahr über 700 Artikel in der New York Times gehabt, die
auf sich eure Quellen bezogen haben.
Die sich beziehen auf Material, das bei uns steht.
700 Artikel, das sind ja 2 am Tag.
Ja, an manchen Tagen waren es halt eben mehr. Also da sind natürlich auch dann Blog-Einträge bei dem New York Times Blog und sowas mit inbegriffen, ja. Aber oder Artikel zu über unsere Gerichtsprozesse oder.
Und in Deutschland?
Also im Spiegel sind auch, ich weiß nicht, mittlerweile bestimmt über 100, die sich darauf beziehen. Da habe ich aber keine genaue Zahl jetzt. Ja.
Also auf der einen Seite, also es gibt eine gewisse Enttäuschung. Du findest, es gibt im alten Journalismus, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf, zu wenig investigativen Journalismus und es fehlt der Zugang zu den Quellen und das ist auch aus finanziellen Gründen verständnisvoll und ihr wollt das aber offensichtlich flankieren. Ihr wollt den alten Journalismus nicht verloren geben.
Nein, wir wollen das ganz im Gegenteil. Wir wollen das unterstützen. Das ist das, wo manche Leute auch denken, wir machen irgendwem Konkurrenz oder so. Das ist gar nicht die Idee dahinter, sondern wir haben erkannt, dass die Medienlandschaft heute gewisse Probleme hat und wir versuchen, diese Probleme eben zu adressieren.
Warum und wendet ihr euch überhaupt an die alten Medien und nicht an die neuen?
Wir wenden uns an alle Medien. Das ist ja nicht irgendwie so, dass wir sagen, wir reden nur mit Zeitungen oder sowas in der Art, die auch drucken. Sondern aus unserer Sicht und auch aus meiner persönlichen Sicht haben die Medien einen Informationsauftrag und auch eine gewisse Verantwortung, die das mit sich bringt. Und wir wollen sicherstellen, dass in Zukunft das wieder ein bisschen diversitärer wird.
Meinst du, das hängt mit der Sprache zusammen, dass in den USA da besser kooperiert wird als in Deutschland? Dass die deutschen Journalisten keine Lust haben, so seitenlange Dokumente auf Englisch zu lesen?
Wir haben ja auch deutsche Sachen.
Deutsche also, sind lesefauler?
Als nein, aber es gibt ja viele internationale Dokumente, die werden dann eher in englischer Sprache sein, nehme ich mal an. Ne? Ja,
das stimmt, aber wir haben auch relativ viele deutsche Dokumente, die bis jetzt nicht so aufgegriffen wurden.
Ja? Zum Beispiel?
Also wir haben ganz aus den Anfangs...
Genau, was war so ein Ding, wo du dachtest, ey, das ist die Bombe?
Eigentlich ist die Frage.
Eine Bombe jetzt nicht vielleicht, ja, aber relativ aktuell hatten wir mehrere Dokumente, die belegen, dass im November letzten Jahres am Frankfurter Flughafen 14.800 Küken oder so einfach vergast wurden, kerngesunde Küken, die auf dem Weg waren von Atlanta nach Bangkok und mussten in Frankfurt Station machen und in Bangkok der Flughafen war geschlossen und die konnten nicht weitergeleitet werden. Und dann wurde so eine halbherzige Aktion gestartet, diese Küken irgendwie nach Holland zu verkaufen und dann konnte man sich nicht drüber einigen, wer die Einfuhrsteuer bezahlt nach Holland. Und dann ist es THW angerückt und dann sind am Frankfurter Flughafen, sind die ausgepackt worden, haben eine Henkersmahlzeit bekommen und sind dann vergast worden.
Und die kamen aus Israel oder wo?
Nee, die kamen aus USA.
Achso.
Und die haben sogar einen Gesundheits...
Wie kommst du jetzt aus Israel?
Hätte dir nochmal eine besondere Note verliehen.
Es gibt ein Gesundheitszertifikat für diese Hühner.
Das ist ja geschmacklos.
Ja. Diese Küken hatten ein Gesundheitszertifikat, das einwandfrei die Veräußerung in der EU möglich gemacht hätte oder das Verschenken oder was auch immer. Die sind zweimal da vor Ort untersucht worden, waren kerngesund und das Einzige, was dem Überleben dieser Küken im Weg stand, war eben Bürokratie und dass es keine Lobby gab für diese Küken.
Und wer hat die vergast?
Das ist passiert im Auftrag, das Technische Hilfswerk hat ausgeführt, im Auftrag von dem Hessischen Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz.
Das ist echt ein Hammer.
So, also und, das ist, und, ja. die, und er hat das niemand aufgenommen oder…
Die Journalistin, die sehr lange an dem Thema dran war, hat versucht, jemanden zu finden, der sich dafür interessiert und das veröffentlicht.
Wieso hat sie es denn nicht selber veröffentlicht?
Ist eine freie Journalistin, ja.
Okay.
Die sehr engagiert ist in diesem Bereich und extrem gut recherchiert alles, ja. Und der Grund, warum es eigentlich von fast niemandem aufgegriffen wurde, ist, dass jeder sagt, es ist zu alt. So, und jeder will nur noch Tagesgeschäft und nur noch das, was heute passiert. In der ganzen Informationsflut geht sowas eigentlich unter. Und
wann habt ihr denn davon gehört? Also wann habt ihr dieses Dokument bekommen?
Das war erzählt? Ende Januar. So, okay. Also okay, wir reden November. Nicht mal von zwei oder drei Monaten.
Aber trotz allem, trotzdem.
Ja gut, dann kannst du es, also so jetzt, ich würde ja sagen, irgendwie so eine Geschichte müsste man dann größer machen.
Ja,
also
natürlich.
Man müsste es als Beispiel,
als Beispiel
nehmen. Geht ja noch weiter.
Man müsste noch ein paar andere Sachen dazu schreiben.
Es wurde eine Anfrage gestellt beim Hessischen Ministerium. Das Hessische Ministerium gibt aus Gründen, weil es unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde, wird dazu nicht geantwortet und es wurde intern so ein Gag-Order verhängt, dass so eine Schweigeverpflichtung an alle Mitarbeiter, dass niemand sich der Presse gegenüber äußert.
Zu den Küken.
Ja, das ist... Ja, und zu der Frage generell, ob sowas zum Beispiel häufiger passiert. Ja, ja. Es kann ja niemand sagen, wie oft irgendwelche Tiere am Frankfurter Flughafen stranden, die aus irgendeinem Grund nicht weitergeschickt werden können und was dann mit denen passiert. Und da hat man sich komplett rausgehalten und zurückgezogen.
Die werden vergast, ja, Hammer.
Und das, wo ich halt denke, dass das Hessische Ministerium eigentlich gute Kontakte haben müsste zur Landwirtschaft oder zu Geflügelzüchtern in Hessen und das garantiert irgendjemanden gefunden hätte, der die genommen hätte. Ich meine, die hat einen Marktwert von 300.000 Euro. Also, um es mal monetär zu beziffern.
Ja.
Ja. Wir haben als anderes Beispiel ein Dokument, das ist, es gibt ja
diese... Ich würde sagen, ist auf jeden Fall mal ein Thema für Umwelt und Landwirtschaft, Philipp.
Ja, aber genau, da, die trifft genau dieses, die trifft genau diese Argumentation. Wenn ich denen sage, hey, vor 2 Monaten, sagen die, oh.
Ja, aber das ist halt ja, zum Beispiel was, was
enttäuscht. Exemplarisch, um allgemein über das Thema allgemein zu behandeln. Okay, das war der
Wir haben, ein Dokument zur Gauk-Behörde zum Beispiel. Das ist eine interne Untersuchung der Bundesregierung, die nicht veröffentlicht wurde, außer bei uns, in der festgestellt wird, dass die Gauk-Behörde heute, die die Stasi-Akten verwaltet, systematisch besetzt ist mit ehemaligen Stasi-Mitarbeitern.
Das ist aber kein Geheimnis.
Ja, aber das ist die Untersuchung, die die genauen Zahlen dazu nennt. Und das ist, hat niemanden interessiert.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch nicht so interessant, weil, glaube ich, auch die Gauk-Behörde nicht verheimlicht, dass sie eine ganze Reihe von diesen Stasi-Mitarbeitern braucht, um das überhaupt zu durchschauen, weil die sind die Einzigen, die es verstehen.
Ja, nur wenn man diesen Report liest, ist das schon etwas interessanter. Also
das wäre ja dann interessant, wenn dann noch diese Leute beispielsweise dann Informationen vertuschen oder vernichten. Oder
ja, so. Also so wie ich das verstanden habe, sind diese Leute zum Beispiel vermehrt aktiv in Positionen da, die sehr kritische Daten verwalten.
Am Schredder oder nicht. Aber das haben die wahrscheinlich gar nicht.
Gibt hier noch ein paar Fragen aus dem Chat, die ganz gut sind. Seht ihr euch als Nachrichtendienst? Der Chat. Ja, die sind total aktiv hier. Die,
der Chat ist auch da.
Die diskutieren hier wild. Das ist super.
Wir sind, super. Was WikiLeaks selbst betrifft, sind wir eigentlich sowas wie ein Intermediary, also eine Zwischenstation zwischen der Quelle und den Nachrichtendienst. Ja, sowas in der Art. Wir haben ein sehr, sehr präzises Kerngeschäft und das ist, dass wir eben sicherstellen, dass eine Quelle sicher mit einer journalistischen Entität kommunizieren kann.
Im Prinzip seid ihr nur ein Transmitter, im Prinzip, so wie die Radiowelle.
Wir haben natürlich ja auch Journalisten, die involviert sind und so viel es die Zeit zulässt, schreiben wir auch über das Material, was da ist und schreiben auch für andere Zeitungen zum Beispiel oder versuchen das an irgendwen weiterzugeben. Ja, aber das ist halt eben im Moment zumindest noch eine Frage. Nee, das ist eine Frage von Manpower, ganz einfach.
Vielleicht müsstet ihr einfach Meldungen an die Presseagenturen weiterleiten.
Macht ihr sowas? Das ist immer der Klassiker.
Also immer so das Zitatauswertung aus dem Material.
Das ist natürlich eine Höllenarbeit. Das machen zum Beispiel.
Und dann an genau. Die Presseagentur
das machen weiterleiten. Das machen die Radiosender zum Beispiel so. Ne? Die machen morgens ihre Politiker-Interviews. Fällst du mir
ins Wort, Philipp?
Entschuldigung.
Schon das dritte oder vierte Mal.
Wenn wir mehr Leute hätten im Moment, die sich verlässlich engagieren, sowas aufzubereiten, wäre das eine super Sache. Ja, aber es ist halt einfach eine Frage der Manpower und das Projekt verschlingt sehr viel Zeit. Also einfach um.
Machst du das hauptberuflich?
Ja, wie gesagt, ich habe meinen Job jetzt Ende Januar an den Nagel gehängt, so weil ich.
Weil das so viel Zeit
frisst? Ja, weil ich keinen Sinn mehr sehe, mich in irgendwas. Zeit zu investieren.
Und kriegst du jetzt Geld von WikiLeaks?
Nein.
Wie finanzierst du dich?
Im Moment über Ersparnisse, so wie eigentlich fast alles funktioniert. Also das Projekt ist bisher reingetragen aus privaten Ersparnissen von Leuten, die sich committed haben, das Ganze aufzuziehen.
Ja, aber das Projekt kann ja auch gar nicht über andere, also es kann zumindest nicht über die Privatwirtschaft laufen, ja?
Wir haben jetzt zum Beispiel, wir sind bei dieser, es gibt die Knight Foundation, nicht die Foundation für Recht und Verfassung aus dem Knight Rider, aber die Knight Foundation, das ist eine sehr renommierte Nachrichten-Foundation in den USA. Die haben einmal im Jahr so eine Challenge, wo man sich bewerben kann mit einem medienorientierten Projekt und da sind wir jetzt zum Beispiel mit im Rennen.
Okay.
Ja, wo wir hoffen, dass das was wird und dann hätten wir extrem gutes Funding ab dem Sommer. Ja, und es gibt andere, zum Beispiel das Open Society Institute, die solche Projekte finanzieren. Ja. Und was wir halt aus unserer Perspektive zumindest der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir jetzt über mehr als ein Jahr gezeigt haben, dass das, was wir da machen, funktioniert und auch Wellen schlägt und wir Veränderungen erwirken können. Ja, und dass eben sich jetzt, wir haben was wir vorzeigen können. Wir kommen nicht mit einem theoretischen Konzept.
Wollt ihr als Quelle immer zitiert werden? Also ist das eine Bedingung? Wenn man eure Dokumente nutzt, muss man die Quelle nennen, also WikiLeaks?
Man muss nicht.
Aber
es wäre natürlich schön, ja. Und die meisten Leute respektieren das auch einfach aus gutem Anstand, sage ich mal. Aber es kommt auch nicht immer vor. Also,
was gibt es noch für Fragen?
Was?
Nein, ich wüsste gerne mal, was ich wirklich gerne mal wissen. Ja. diese Foundations, ja, wo ja. man sich jetzt gerade bewirbt um Geld, haben die überhaupt noch Geld? Also ich meine,
ja, also ja, ich glaube, also die Knight Foundation investiert, wenn ich mich jetzt nicht irre, um die 200 Millionen jedes Jahr in solche Projekte. Also die haben,
aber die haben doch wahrscheinlich auch ihr Geld in irgendwelchen Fonds angelegt.
Das weiß ich nicht. Also die legen ja dazu keine Rechenschaft bei uns ab irgendwie. Beweisen, dass nee, sie liquide
das ich,
sind.
Ich habe mich so. Das nur mal letztens gefragt, ob nicht diese ganzen.
Viele sind ja, also bei diesem, wie das denn, Madoff, der die 50 Milliarden da sein Schneeballsystem hochgezogen hat.
Ja.
Da sind ja einige Stiftungen auch im Bach runtergegangen.
Ja, eben, also so ganz viele.
Aber nicht alle, also ne, ein paar werden auch irgendwie ihr Geld.
Nein, aber alles. Ich frage mich halt echt, wie dieses Stiftungswesen, also wie Projekte, die finanziert werden über. Ja, eben über Stiftungen, also über nicht profitable Anlegeideen sozusagen, wie die eigentlich heute da stehen nach der Finanzkrise oder in der Finanzkrise, ob die überhaupt noch Gelder zu verteilen haben eigentlich.
Nein, das hängt davon ab, wie die Stiftungen ihr Geld anlegen. Ich meine, die können das
ja.
In,
ja, aber es
in,
ist doch,
in Bundeswertpapiere anlegen oder in Hedgefonds. Also. Ich weiß nicht, ob es da in Deutschland Regeln gibt, Grenzen, aber im Prinzip.
In Deutschland gibt es Regeln, ja. Es gibt auch einen Verband der Stiftungen.
Wie müssen die ihr Geld anlegen?
Die müssen es jedenfalls nachweisen, wie es gemacht wird und nur ein Teil davon darf in riskanten Sachen.
So weißt du, was für ein Anteil?
Nee, so genau habe ich es nicht gefragt, aber es ist so.
Wieso müssen die es offenlegen, wie die ihr Geld anlegen?
Das ist so, weil du ja sozusagen als Stiftung auch bestimmte Privilegien hast. Also du darfst nicht einfach eine Stiftung gründen zugunsten des Studiums von Otto Bigalke. Das kannst du gerne machen, Geld anlegen, aber dann wärst du jetzt nicht von der Steuer frei, bla bla bla, das ganze Zeug. Also es gibt, das ist also einsichtig, es gibt gewisse Regeln, wofür das gut ist und auch was, wie dieses Geld quasi dann angelegt ist, weil die Stiftung ja so funktioniert, dass dieses Geld jedes Jahr eine bestimmte Summe abwirft und das Stiftervermögen bleibt, sollte in der Regel integer intakt bleiben, wie sagt man es, ganz bleiben und damit es seinen Zweck erfüllt.
Okay, und weißt du, wie es um das Stiftungswesen steht? Wenn du da gerade so schon Interviews zugeführt hast, dann würde das echt mal interessieren.
Ich habe auf einer Party mich kurz mit einer Frau unterhalten.
Auf einer Party?
Auf der Party? Wow.
Ich bin, werde noch auf Partys eingeladen.
Nein, aber das Thema für eine Party finde ich
eigentlich auch noch von deiner Berlinale-Party erzählen.
Man trifft doch mal interessante Leute auf Partys.
Ich triff nie interessante Leute auf Partys.
Weil du dich nie unterhältst.
Ja, weil du dich... Ich triff.
Eine Stiftung ist ein Sondervermögen, das unter staatlicher Aufsicht steht.
Gibt es noch interessante Fragen?
Endlich sagt der Chat.
Endlich hat der Chat noch was Vernünftiges beizutragen.
Dann frag den Chat mal.
Ja, frag du ihn doch.
Ich will mich jetzt nicht über Stiftung unterhalten. Das finde ich total langweilig.
Kennt ihr diesen Film Chat nach dem Zahnarzt?
Nein, kenne ich nicht.
Nee.
Kenn ich nicht.
Das müsst ihr euch unbedingt angucken auf YouTube.
Echt?
Chat war beim Zahnarzt, heißt das auf Englisch.
Ah, okay.
Und das ist so ein kleines Kind gefilmt, Chat,
ja.
Was irgendwie total unter diesen Nachwirkungen dieser
Narkose
leidet. Ja. Der ist höchstens 6 oder 7 Jahre alt. Wie und der süß. Immer sowas sagt, oh, I have 2 fingers, I have 4 fingers. Is this real life?
Klasse.
Das zum Thema Chat.
Sag mal, ja super. Aber Kinder kriegen auch schon Betäubungsmittel?
Das ist ein Film aus den Vereinigten Staaten von Amerika, ja. Bei uns kriegen die auch welche, ich glaube, sie weiß ich nicht, aber es ist offensichtlich, kriegen die da andere, stärkere Sachen.
Also ich habe das früher nie bekommen.
Na, bei dem Milchziehen ist ja auch nicht so schlimm. Oder?
Bei euch auch?
Ja, ohne Spritzen, oder? Wurzelbehandlung.
Die wurden ja mittlerweile auch schon so alt.
Ich habe auch als Kind eine Spritze gekriegt.
Ich nicht.
Ich habe das mal ohne Spritze gemacht.
Ja, klar.
Hast du früher...
Wie lange müssen wir jetzt hier eigentlich noch sitzen? Können wir jetzt nicht
mehr Schluss machen? Nee, es gibt noch zwei wirklich interessante Fragen. Mehr.
Okay.
Gibt es noch andere Seiten wie WikiLeaks, die Ähnliches machen?
Also, es gibt noch Cryptome. Ich weiß nicht, ob das hier jemandem was sagt. Das ist John Young aus den USA, der macht was Ähnliches. Also der veröffentlicht, ich sag mal, das ist eher militärorientiert und es wird auch nicht nur veröffentlicht, was vorher noch nicht veröffentlicht war. Also,
wie wird das geschrieben?
Cryptome, CryptoMe.
Ah, okay. Mhm.
Das ist eine der Seiten, die sowas schon am längsten macht. Also sowas wie Informationsdissident oder sowas. Also da wird viel veröffentlicht, aber es ist halt, wie gesagt, USA. Ja, zumindest mit Schwerpunkt. Die haben auch viel über England zum Beispiel, aber es ist halt mit Schwerpunkt Geheimdienste oder militärische Sachen und es ist eben nicht nur Content, der vorher nicht öffentlich war, sondern es sind auch viele Sachen da, die einfach schon öffentlich sind, aber halt einfach da gemirrored werden dann.
Okay, noch eine weitere Frage?
Ja, eine technische Frage.
Oh nee, bitte nicht. Oh, komm.
Da müsst ihr jetzt mal, kurz, da müsst ihr jetzt mal kurz durch. Weil das nicht ganz unwesentlich. Also hier, wie wird die Datenintegrität sichergestellt? Also du hast es vorhin erzählt. Ihr macht, das ist doch ein Media-Wiki, mit dem ihr da arbeitet, ne?
Ja, genau. Aber gut, zumindest das Wiki-Frontend.
Das Frontend. Aber ja, wie stellt ihr wirklich sicher, dass da keine Daten?
Einfach durch ein Protokoll.
Das was keine Daten.
Naja, also das ist wirklich anonym ist, was da passiert.
In dem Media-Wiki, der Anonymisierungsprozess passiert in dem Netzwerk, das wir unterhalten, schon weit vor dem Media-Wiki. Also der Webserver, auf dem das Media-Wiki läuft, wie auch das Media-Wiki selbst, sehen niemals zum Beispiel eine IP-Adresse von einem echten User. In dem Sinne. Also das sieht man schon, wenn jemand was editiert im Wiki, dann kommt er mit einer IP-Adresse aus einem reservierten Blog raus, die überhaupt nicht vergeben ist. Ja, das ist diese 1.0.23
irgendwas.
Könnt
ihr den Kontakt nachverfolgen? Nein. Zu den Leuten?
Nein.
Also ihr wisst auch dann, niemand kann bei euch nachverfolgen,
nein,
von wem?
Nein, es ist auch bewusst so strukturiert, dass das auch so aufgeteilt ist, dass es niemanden gibt, der Zugriff hat auf die gesamte Infrastruktur. Ist alles sehr partiell gehalten, sodass niemand da ist, der Missbrauch treiben kann.
So
mit
wie
dem,
bei der Roten Kapelle, ne? Wenn man einen schnappt, verrät er höchstens genau. 4 und alle anderen bleiben.
Genau. Wir haben sehr starke Mechanismen, um zufälligen Traffic zu generieren. Also es kann auch niemand nachvollziehen, wenn er jetzt sieht, da ist ein Netzwerkstream, der Daten sendet oder so, dass das jetzt eine Submission sein muss oder sowas in der Art, sondern das wird alles randomisiert, sodass genug Rauschen auf der Leitung entsteht.
Ich habe mal eine Frage weil da fällt mir gerade was ganz anderes ein, nämlich diese zentrale Schülerdatei, die dann in Berlin gerade eingerichtet werden soll, ja. Sagt die Innenverwaltung, die Daten werden alle pseudonymisiert. Das heißt, man kann von den Schülern, wenn es denn eine Anfrage gibt, nur Name, Schule, also da, wo sie dann angemeldet sind in der Schule, nachverfolgen und den Wohnort, aber nicht zum Beispiel, wer erziehungsberechtigt ist. Also das sind so die Neuigkeiten. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, dieses Pseudonymisieren, das scheint bei der Berliner Behörde irgendjemand zu machen. Das läuft also dann nicht über so ein System, wo dann auch die Berliner, also sie hat mir dann gesagt, die Berliner Behörde wüsste nicht, dann zum Beispiel, ob die spezielle Leistungen bekämen, finanzielle Zuleistungen und so weiter und so fort. Das könnte man alles nicht mehr nachverfolgen, weil das pseudonymisiert würde, so die Daten. Und ich frage mich dann, dieses Pseudonymisieren, das ist aber dann in dem Fall wahrscheinlich nicht so ausgeklügelt wie bei euch, oder?
Also mir wäre nicht bewusst, dass jemand anderes so eine Infrastruktur betreibt. Also da ist auch sehr viel Gehirnschmalz reingeflossen, wie sowas strukturiert sein muss, um wasserdicht zu sein.
Vielleicht sind die anderen, die das machen, haben es noch so viel besser gemacht, dass ihr es gar nicht erkennt.
Das wäre auch eine Möglichkeit,
bei der Behörde ist das nämlich so, dass nämlich doch irgendjemand Zugriff auf diese ganzen Daten hat und die dann einfach irgendwie durch irgendeine
irgendwann
dann heißt Anna halt Ludwig oder so.
Irgendwann findest du die ganzen Daten irgendwo in so einem Paket, bei so einem Delivery-Service. Du hast Pizza bestellt und kriegst diese ganzen Daten.
Das, was wir da haben, ist auch keine Industrielösung in dem Sinne oder so. Also nichts, was jetzt, ich weiß nicht, ob die Berliner Behörde irgendwelche Leute beschäftigt, die technisch extrem versiert sind.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Die eine Lösung erarbeiten für dieses Problem. Ja.
Gibt es denn bei euch so eine Onion-Verbindung, also wo man nur über Tor drauf zugreifen kann?
Die gibt es auch.
Was?
Gibt's
was?
Auch.
Eine Zwiebelverbindung?
So eine Zwiebelverbindung, so eine anonymisierte.
Also sind wir wieder bei Küchbeischung und beim Kochrezept.
Das ist echt wirklich.
Es gibt so einen
Kochrezepte gesprochen. Ja.
Es gibt so einen Anonymisierungsdienst, wo du quasi, wo deine Anfrage durch so eine Reihe von verschiedenen Servern geschickt wird und du kannst, sagen wir mal, die Anfrage, die dann beim Server landet, die kann nicht mehr zurückziehen, durch welche Server die gegangen ist.
Ist das
und
das,
so.
Was die chinesischen Dissidenten immer benutzen?
Wahrscheinlich, ja. So. Und da habt ihr einen Dienst, wo man quasi.
Ja, wir sind auch als Onion-Adresse oder als Tor-Adresse verfügbar.
Ach,
ja.
Onion von wegen diese Zwiebel heute.
Genau. Ja, weil das eine Zwiebelverbindung ist. Also der Punkt bei Tor, was wir würden das gerne wesentlich stärker nutzen. Das Problem ist nur, dass das Tor-Netzwerk an sich halt relativ langsam ist, leider. Weil es noch nicht es wird wahrscheinlich nie genug Nodes geben, aber es gibt halt einfach im Moment noch nicht genug, um, und das ist politisch nicht akzeptiert genug.
Hast du das ja, nicht also, mal erzählt, dass das alles so irrsinnig lange dauert?
Es ist langsam, ja. Das ist der, das große Problem
allein. Aber irrsinnig Diensten.
Lange. Wirklich langsam,
das ist ja. auch von unserer Seite was, wo wir immer wieder sagen.
Wie langsam denn?
Ich finde, langsam, unsere Sendung modern. Geht jetzt ja, bis, auch schon irrsinnig
nein,
aber lange.
Nein, bis ich so eine Seite aufbaue. Nee,
irrsinnig ist lange ist für mich bei lange, bis ans Rande an. Des Universums, also, wenn dieser Computer ausrechnet, ja, was der Sinn der Welt ist. Das ist irrsinnig lange.
Ja, aber ich finde, unsere Sendung geht jetzt auch schon irrsinnig lange.
Also bei einer Torverbindung sind 3 Nodes mindestens beteiligt. Ja. Ja, und das kommt halt darauf an, die Nodes werden mehr oder weniger zufällig ausgewählt und es kommt darauf an, welcher dieser 3 Nodes man erwischt. Und wenn da einer dabei ist, der gerade viel Traffic hat oder eine sehr schmale Bandbreite, dann wird es halt etwas langsamer. Ja, es gibt aber andererseits auch welche, die sehr hoch, also mit sehr hohen Bandbreiten angebunden sind.
Das ist aber Glückssache, das kannst du vorher nicht bestimmen.
Ja, es gibt auch Programme, mit denen man bestimmen kann, wo man rauskommen will oder so, das gibt es auch. Aber
okay.
Wie soll es denn bei euch weitergehen eigentlich?
Naja, also wir haben jetzt gerade aktuell vor 2 Tagen, glaube ich, einen Aufruf gestartet, dass wir Unterstützung brauchen. Also wir brauchen auch finanzielle Mittel. Ja. Das hat sogar, glaube ich,
warum braucht ihr finanzielle Mittel?
Na, weil der Aufwand, dass die ganze Infrastruktur zu betreiben, relativ hoch ist und weil wir ja auch sehr viel Manpower investieren. Ja, und die Ersparnisse gehen langsam dem Ende zu. So, das ist halt einfach irgendwann gegeben. So, und wir haben jetzt, wir bekommen zwar regelmäßigen paar Spenden rein, gerade wenn wir jetzt über die CRS-Reports zum Beispiel, da gab es eine große Welle an Spenden, aber das bewegt sich halt leider alles in einem Rahmen, der nicht das alles tragen kann. Und wir skalieren halt, der Effekt unserer Plattform ist nur abhängig davon, wie gut wir skalieren können und wie gut wir oder wie groß wir das Ganze aufziehen können. Wenn wir mehr Mittel zur Verfügung hätten, würde das noch ganz anderen Einfluss nehmen.
Aber ihr hättet jetzt nicht, ihr habt jetzt noch nicht irgendwelche Dokumente nicht veröffentlicht, weil ihr nicht genügend Manpower habt.
Nein, das ist ja sichergestellt. Ja, aber wir müssten zum Beispiel viel mehr uns darum kümmern, die Dokumente richtig zu platzieren und eben diese Schnittstellen für die Medien zu entwickeln und das alles richtig zu kategorisieren, sodass jeder sofort findet, was er sucht.
Zugang. Mhm. Wenn jetzt jemand das Projekt toll findet, nicht spenden will, aber sich irgendwie beteiligen will.
Ja.
Was wäre da so die Top 3, wo sagst du, hey, hier ist die To-Do-Liste, fangt an.
Das ist eine gute Schlussfrage.
Also wir brauchen auf alle Fälle immer Entwickler. Unschermant. Wenn jemand programmieren kann, ist er herzlich willkommen, uns da zu helfen. Ja. Wir brauchen Leute, die helfen, das Media-Wiki sauber zu halten. Also ganz einfache Administrationsarbeit im Wiki, um aufzuräumen, wenn jemand irgendwelche Diskussionsseiten löscht oder so, was regelmäßig passiert, dass sowas halt eben wieder hergestellt wird, dass neue Kategorien angelegt werden, vielleicht Beschreibungen für die Kategorien, diese ganzen Geschichten. Dafür braucht man auch nicht viel Hintergrund, einfach nur ein bisschen Zeit und Commitment. Ja.
Welche Sprache programmieren?
Ruby ist bevorzugt. Ansonsten können wir eigentlich, also Leute, die Perl skripten können oder so, sind willkommen. Wenn jemand richtig gut mit Erlangen ist, könnten wir das gebrauchen.
Erlangen?
Erlangen.
Das ist eine Programmiersprache.
Wissen wir, ja,
sehr schicke Sache.
Wissen Sie über Erlangen?
Jetzt von jeder Saat.
Und Jack Palminger übrigens.
Und was
mein neuer Held.
Und also. Das Dritte ist eben Medienarbeit. Es gibt so viele Leute, die in ihren Blogs schreiben und sowas. Das ist auch was wir beim Kongress gesagt hatten. Die Leute schreiben so viele Blogs, aber
das ist wohl wahr.
Reproduzieren immer nur die Meinung, die sie irgendwo anders gelesen haben und machen ein 2-Zeilen-Statement dazu und sagen, wie sie dazu stehen.
Also ja? So ein WikiLeaks-Blog, der einfach wie Bildblog einfach immer auf WikiLeaks geht, das irgendwie zusammenfasst, kurze Geschichte daraus macht und veröffentlicht.
Das ist ja auch wieder nur so ein singulärer Punkt irgendwie. Die Leute, die bestehende Blogs haben, müssten einfach die Dokumente lesen und dann ihren eigenen Senf dazu schreiben.
Wie lange sind denn Story. Eure Dokumente?
Ja. Oh, das geht von einseitigen Dokumenten bis zu mehreren 100 Seiten. Hm. Das ist immer, es erwartet ja auch niemand, dass ein Blogger sich hinsetzt und liest ein 600-Seiten-Dokument zu irgendeinem Thema, was er gar nicht…
Auf Englisch.
Ja, wo er den Hintergrund nicht hat. Aber es gibt genug Sachen, für die sich Leute interessieren. Ja, und die bloggen ja auch drüber, aber sie bloggen halt nur irgendwie, sie copy und pasten halt irgendwie unsere kurze Beschreibung oder so.
Ja.
Ja, und das ist nicht das, was wir uns eigentlich ursprünglich erhofft hatten. Und wir sind aber auch zuversichtlich, dass in dem Moment, wo wir diese Schnittstelle bieten können, dass das besser wird. Ja, im Moment ist halt alles leider etwas unstrukturiert.
Seid ihr enttäuscht?
Warum sollten die denn enttäuscht
sein? Ja, in Deutschland
haben
schon mal.
In Deutschland haben wir extrem guten Support. Also das kann man überhaupt nicht anders da sagen. Das Feedback von hier ist immer gut. Also und wir haben auch so eine Posse hier, wenn man so will. Also viele Leute, die das unterstützen, was wir machen und die auch der Meinung sind, dass das irgendwie unterstützenswert ist. Und
so, ja. Nee, weil du eben gesagt hast, es ist anders, als ihr euch das erwartet habt.
Also ja, das ist dieses generelle Medienproblem halt einfach. Mhm. Die Zeitungen schreiben auch lieber eine dpa-Meldung als irgendwie ihren eigenen Bericht zu irgendwas. Ja, das ist genau dieselbe Sache wieder, wie das in einem Blog passiert. So, und das hat natürlich unter anderem auch was mit der Verantwortung zu tun. Ja, ich kann als Zeitung eine dpa-Meldung drucken. Und wenn irgendwas da drin nicht gestimmt hat, habe ich nichts falsch gemacht.
Nee,
sondern
es hat dann natürlich...
Doch, ja. Dann hat auch die Zeitung die Verantwortung.
Ja, aber in einem ganz anderen Maß, als wenn jetzt jemand eine Recherche betreibt über mehrere Wochen und hat hinterher irgendwas ganz Wichtiges übersehen. Ja. Und es ist immer auch
also
natürlich
ich glaub,
die Manpower-Frage.
Das ist sogar fast weniger das Problem als das Problem in dieser Zeit. Ja, dass das eben... Das ist ein klares Kriterium für viel Arbeit, die in den Medien passiert. Eben wurde das heute gesagt oder wurde das gestern gesagt? Und wenn es vorgestern gesagt wurde, ist es eigentlich nicht mehr relevant.
Ja, das kommt natürlich dann auch noch dazu, ja.
Was kurioserweise ja eigentlich das immer ist, was uns in Journalistenschulen immer als nicht wirklich die Zukunft des Journalismus irgendwie beschrieben wurde. Also mir jedenfalls.
Was wurde dir denn als Zukunft des Journalismus beschrieben?
Hintergrund. Hintergrund,
ja, das hat ja gut geklappt.
Weil die ganze aktuelle Medienberichterstattung, dafür brauchst du halt nicht so viele Leute. Also du brauchst, aber wenn du halt in den klassischen Medien sozusagen überleben willst, war eigentlich die Strategie damals, jedenfalls als ich zur Journalistenschule gegangen bin, wohl gemerkt nach meinem Studium.
Stimmt, das schafft ja nicht jeder.
Ich habe ja vorher noch studiert.
Deutsch wurde, hat
ja super. Ja, das wollte ich nur sagen.
Also bist du eigentlich die Einzige hier, die studiert hat und dann Journalistenschule. Es gibt Leute, die haben studiert, aber
Philipp
keine Journalistenschule.
Auch. Nee, Philipp auch. Philipp
aber, nicht, auch. Aber nicht danach.
Aber da war die Strategie halt auf jeden Fall immer, da wurde immer gesagt, Printmedien, die große Chance der Printmedien sei Dossiers, Hintergrundberichte, gut recherchierte Artikel. Doch, es stimmt, glaube ich, schon.
Ich glaube, es stimmt nicht. Ich glaube, die Leute heute am meisten machen, ist sowas wie auf News Google gehen und gucken, was ist alles oben und die Dinger gar nicht lesen und dann weiter.
Ja, aber ich glaube schon.
Diese langen Dossiers in der Zeit, wer liest denn das? Liest du die Dossiers in der Zeit?
Ich lese die mit Begeisterung.
Du auch mit Begeisterung?
Ja, ich lese die
Frau Katja findet
die
Zeit ja langweilig, hat sie mir
gesagt.
Ich lese
die Zeit nicht, ich lese halt irgendwie die Süddeutsche Zeitung, ja.
Ja, aber das ist ja eine Tageszeitung, da gibt es ja noch Wochenzeitungen.
Ja, aber in der Tageszeitung gibt es zum Beispiel schon durchaus längere Artikel.
Also das reicht dir, dann hast du genug, dann kannst du keine Wochenzeitung mehr lesen.
Traut sich zumindest zum Teil immer mal Themen nach vorne zu heben und groß zu machen, die zum Beispiel bei manchen anderen Medien abgekanzelt werden, wo gesagt wird, ich stand doch gestern schon irgendwie in der dpa oder so, ja. So, in einer natürlich total anderen Form.
Ich kenne auch so einen Radiosender, die machen auch immer so Sachen so im Nachklapp
zu Themen. Aber das Thema ist dann
Themen,
sozusagen
die irgendwann aktuell waren, und da müssen wir jetzt mal was zu machen.
Nee, es geht ja gar nicht um Nachklapp, sondern es geht darum, einfach mal an einem Thema dran zu bleiben, es anders aufzuarbeiten und irgendwie andere Fakten dazu zuzufügen oder so, ja. Und das ist aber schon
Also ich habe immer gelernt, wer Fakten fixiert, das ist meinungsfaul.
Oh. Ich würde jetzt eigentlich auch gerne mal erzählen, wie ich den Panorama-Publikumspreis auf der Berlinale bekommen
habe. Darauf habe ich gewartet. Endlich kommt dieses Thema. Cindy, wie war's?
Du hast den bekommen?
Panorama-Publikumspreis.
Woher weißt du das?
Du hast den
bekommen. Ja, habe ich.
Ich hab den Panorama-Publikumspreis bekommen.
Wie hast du das geschafft?
Pass auf, das war so.
Ich dachte,
so,
der wird an Filme vergeben.
Ja, pass auf. Das war nämlich so, die Yes Men waren ja nun bei mir zu Gast. Und
das
haben wir auch noch ihren Liebhaber. Jetzt geht der Gast, ne? Macht nichts.
Ja, du wolltest ihn ja loswerden.
Das stimmt überhaupt nicht.
Ja, aber es klang aber so.
Jetzt mal
das
ganz
ist
im
extrem
Ernst.
Unhöflich.
Also du warst gerade sehr, sehr unhöflich. Wahnsinnig unhöflich.
Okay, gut. Okay.
Was sagt der Chat?
Ja, der Chat ist begeistert. Fragt sich auch, warum wir nicht Schluss machen. Achso, ja genau. Es ist übrigens schon die 10. Nachfrage, warum wir nicht ein bisschen über Urheberrecht reden. Das ist ja auch ein relevantes Thema.
Nee, wir reden heute mal nicht über Urheberrecht.
Ich habe dann zurückgeschrieben, dass die anderen das nicht mitmachen.
Nee. Ich möchte jetzt lieber erzählen, wie ich den Berlinale Publikumspreis bekommen habe.
Ja, dann erzähl doch mal.
Also, die Yes Men waren ja, und die haben dann halt ihren Liebhaber zurückgelassen, der war dann jetzt bis gestern in meiner Wohnung irgendwie.
Ja, das ist aber jetzt auch eher eine Nebenepisode.
Auf jeden Fall, also
toll,
die sind halt
toll gemacht, sind die.
Die sind halt gefahren und dann kam die Nachricht, der Film The Yes Man Fix the World
Ich habe ja auch so einen Film gesehen, der hieß The Fig Tree.
Ja,
okay. Also ähnlich wie Yes Men Fix the World. Das klingt für mich ähnlich.
Nee, also Grayson, und das ist, war ja nur ein Dokumentarfilm von den Yes Men. Die bekommen den Publikumspreis, Panorama-Publikumspreis. Die waren ja aber nicht mehr da. So. Ja.
Und dann hast du den Liebhaber geschickt, hoffentlich.
Bist nein, pass auf. Es gab im Vorfeld auf dieser tollen Autogala, die auch den Namen Cinema for Peace Gala hat, da habe ich die Yes Men auf den roten Teppich geschickt, weil ich irgendwie eine Geschichte haben wollte. Ja, so. Und die sind dann irgendwie in diesen aufblasbaren Überlebenskugeln, haben sich auf den roten Teppich gesetzt, sind da reingeschlichen, sind da reingestürmt, ja, und wurden dann natürlich...
Oh, das hört sich toll an.
Kann ich mal zu Ende erzählen? Wurden dann nach 5 Minuten von den Sicherheitsbeamten weggetragen. Also ja, die wollten die wegtragen, konnten die aber nicht, weil diese aufblasbaren Kugelgaben halt keine Boten, keine Angriffsfläche. Die wussten nicht, wo sie hinpacken sollten. Wow. Auf jeden Fall sind die dann irgendwie rausgerollt. Ich wusste
doch, dass Al-Qaida sich noch was Neues ausdenkt.
Genau. Und auf jeden Fall, so, und es wurde halt diese Verleihung fand statt, eben wie am Sonntag. Es kam ein angeblicher Regisseur auf die Bühne, erzählte, ja, die Yes Men hatten ein bisschen Pech, haben eine Aktion gemacht, wir zeigen euch jetzt den Clip. Dann lief dieser Clip von dieser Aktion auf dem roten Teppich am Gendarmenmarkt und wie die dann weggetragen wurden oder wegrollten, was weiß ich. Und dann wurde gesagt, naja, also das, was wir jetzt nicht filmisch dokumentieren können, ist, dass die Sicherheitsleute nicht so nett zu den Yes Men waren. Und dann wurden 2 Leute auf die Bühne geführt, komplett bandagiert, also der ganze Kopf bandagiert, haben sich auf die Bühne geschleppt und konnten...
Einer von den beiden warst du.
Ja, und konnten dann halt
erzählen. Der andere war der Liebhaber.
Der andere war DL. Schöne Grüße an DL. Und so habe ich den Publikumspreis bekommen.
Gibt es Bilder dazu?
Es wurde wahnsinnig fotografiert, aber ich habe in der Zeitung am Montag leider nichts gefunden.
Vielleicht was Flieger. Vielleicht was anderes. Vielleicht was anderes fotografiert.
Weiß ich nochmal, du warst wahrscheinlich jetzt gerade eben so unfreundlich wegen der Datei, ne?
Was, wegen der Datei?
Du warst so uncharmant jetzt gegen Ende wegen der schwulen Datei.
Nee, überhaupt nicht. Nein, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das jetzt ist so, das ist jetzt gut. Es wurde ist jetzt alles gesagt, wir können jetzt mal Schluss machen. Das war gar jetzt bezog sich gar nicht auf Daniel, sondern auf die ganze Runde. Also
es fehlte nur noch der Publikumspreis, die Yes Men, deine letzte Party, deine Schuhgröße, dein neuer Regenmantel und die halbe Flasche Afrikola. Ich wollte
auch noch gerne von dir hören. Wie war denn deine Berlinale Party?
Ach stimmt, das Kartrennen. Bist du gefahren, Kartrennen?
Ja. Ich bin gefahren. Mit wem, gegen wen hast du?
Gegen 9 andere.
Ja, welche Promis waren dabei?
Bei mir war kein Promi dabei.
Und hast du einen Pott geholt?
Nee, ganz im Gegenteil.
Na, welche Promis waren da? Das interessiert mich.
Wenn die überhaupt da waren, da waren einige da.
Wer denn?
Ach, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen.
Daniel Brühl.
Zum Beispiel.
Echt? Daniel Brühl war da? Klasse.
Daniel Brühl.
Ja, zum Beispiel. Super. Ja, zum Beispiel.
Okay. Gab es Essen? Gab es Getränke?
Es gab Essen, es gab total viel zu trinken und das war auch das Problem. Also beim ersten Mal, der ersten Runde, habe ich noch super abgeschnitten. Ich hatte, glaube ich, den 2. Platz, wobei beim Kartrennen, das Wichtige ist nicht, wer am schnellsten ist, sondern wer die schnellste Runde fährt. Das ist interessant.
Ach so, es geht gar nicht um Erster zu werden, sondern du musst einfach für dich, du musst nicht überholen, sondern du musst einfach irgendwann mal die schnellste Runde fahren.
Genau, dazu musst du natürlich auch überholen. Also,
verstehe ich eigentlich nicht.
Unter Umständen, es sei denn, du bist von Anfang an der Schnellste.
Dann geht es, ja klar, wenn du immer am schnellsten bist, hast du auch automatisch die schnellste Runde.
Du brauchst nicht so viel überholen. Ja, in der ersten Runde jedenfalls nicht.
Und bei der 2. Runde hatte ich schon eben dieses, es gab ja umsonst Champagner und so und dann habe ich plötzlich, gab es ganz viele Karambolagen, weil ich glaube, die anderen hatten auch Champagner getrunken.
Ach du, das ist ja furchtbar.
Dann wurde ich 3-mal voll in so ein Ding verwickelt und beim letzten Mal habe ich noch versucht, ganz schnell ins Ziel zu kommen. Und dann gab es eine Massenkameradschaft und da habe ich so eine Rippenprellung.
Hast du einen Sturzhelm auf? Wie schnell fährt man da?
Das kann ich nicht genau sagen. Ich glaube nicht, dass es sehr viel schneller als 40 oder 50
ist. Ja, aber immerhin.
Wie ist der CO2-Verbrauch?
Pass mal auf, ganz kurz. Der Chat möchte, dass wir
ihm winken. Also es hat mindestens einen Gletscher gekostet.
Wem sollen wir winken?
Dem Chat. Den Zuschauern.
Oh nee. Wo
die gratulieren hier uns zum Geburtstag.
Ach so.
200.
Ja.
Wir
hallo
sind die ganze Zeit wieder gefilmt worden.
Hallo. Nee. Ich war überhaupt nicht, im Bild. Ich war die ganze Zeit versteckt von.
Ist das eine Kamera?
Nee, das ist eine Mohrrübe.
Und das nächste Mal setze
ich mich aber anders hin.
Mann, meine Haare.
Ja. So, jetzt haben wir es aber. Und ich wurde dann beim letzten Mal, es gab immer so eine Wertung.
200, wir sind 200.
Bei der zweiten,
lass doch mal auch an die Geschichte zu
erzählen. Lass mir mal erzählen. Das wurde mir gesagt, dann am Anfang war ich noch Letzter. dann war ich eine Runde vorletzter und dann war ich aus der Wertung raus und kam auch nicht mehr rein. Dann kamen diese Crashs und so.
Das war schade.
Blöd. Das war blöd. Ich glaube, dass dann bei der zweiten Runde mehr Profis mitgefahren sind als beim ersten Mal.
Okay. Mhm. Naja.
Aber es war schön.
Kann man da sonst auch mal Go-Kart fahren?
Kann man, ja.
Wollen wir das mal machen?
Ich bin sofort dabei. Also.
Wollen wir mal Go-Kart fahren?
Ich weiß jetzt,
wir als Team?
Ich weiß jetzt, wo es ist.
Ach komm, wäre doch schön.
Das ist geil, das macht wirklich Spaß.
Kann, ja. kann man auch zu zweit in einem Auto fahren? Nee.
Dann passt nicht rein. Muss schon selber.
Wir fahren nur zu viert.
Ja, aber das ist ja blöd, dann können wir nicht kommunizieren. Nee, das, zu zweit war das.
Ist nee, das geht schön. Nur, dass wenn einer, wenn die anderen dann an der Bahn, also zwei fahren.
Ja, ich überlege mir da was.
Ja, ja.
Da bringe ich meinen Tisch mit.
Ich bin sicher, selbst der Chat noch dabei sein.
Auf jeden Fall wird der Chat dabei sein. Ich liebe den Chat. Heute war der Chat sensationell, fand ich.
Ich muss das mal ein bisschen auf meinen persönlichen Portalen auch damit da ein bisschen mehr. Naja. So, ja. Wer ist eigentlich Maximilian?
Wer ist Chat?
Vogel? Oder wie, wer kommt das nächste Woche? Maximilian Vogel?
Nee. Guck mich nicht an. Ach so, doch. Max. Genau, Maximilian Vogel.
Wer
ja,
ist denn
so
das?
Sagt er ja, wer ist das denn?
Der war in Peking und hat sich mit Autohändlern unterhalten.
Wie bitte? Peking? Was ist
Peking? Peking,
Peking,
Peking ist eine Hauptstadt
von China.
Peking. Mit Autohändlern. Mhm. Okay.
Naja, hat jeden Tag irgendwie so 8-9 Autohändler getroffen.
Und was hat er mit denen besprochen?
Werden wir nächste Woche erfahren.
Das ist ja total. Ja, gut.
Okay. Das finde ich gut. Schön,
ja. Daniel,
ja.
Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst.
Kein Problem.
Sehr ich fand gern. Es
Vielen
super
Dank
interessant.
Für die Einladung. Also,
danke auch, dass du durchgehalten
hast. Ich fand es super interessant.
Ja. Ist schon vorbei.
Ja. Danke wirklich, dass also wir haben dich hier auch mit vier irgendwie Leuten bekniet, hast dich wacker gehalten. Ich denke, die Argumente sind irgendwie auf dem Tisch. So, und jetzt kann sich jeder seine Meinung bilden.
Das ist aber ein bisschen, das ist jetzt, finde ich, ein bisschen paternalistisch jetzt, dieses Schlusswort.
Ja, jetzt. Tja, dann mach ein anderes.
Mach
komm.
Du mal.
Ich würde sagen,
nee, komm,
du
mal.
Ja,
mach
schön,
du mal.
Dass du da wärst. Also,
ja.
Ich weiß nicht, schön, ja, dass los. Du da warst. Es galt jetzt nicht dir, dass ich jetzt so ein bisschen ungeduldig wurde. Ich finde, es ist jetzt auch genug geredet worden. Wir sind nicht einer Meinung, aber es ist schön, dass du da warst.
Komm, knuddel ihn doch mal.
Katja, genau. Möchtest du ihn auch noch runterputzen?
Nein. Wieso runterputzen?
Das Fanny habe ich jetzt so empfunden.
Also
echt?
Das, also,
nein.
Also WikiLeaks hat mich schon...
Total überzeugt.
Nein, aber es hat mich schon...
ich sehe den Punkt auch. Also, aber es ist...
Genau.
Nein,
dass das wichtig
nein,
ist
aber
dass
WikiLeaks
das in der Praxis
hat mich,
total
schon
klasse
vor
ist,
längerer
ist super.
Zeit mal interessiert. Ja. Genau. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt mal die Gelegenheit hatten, darüber zu reden.
Ja,
okay. Ich habe es in irgendeiner Form irgendwann mal anmoderiert. Ich weiß
genau,
nicht,
im Blogspiel.
Ja, im Blogspiel.
Genau.
Können wir jetzt nicht noch ein Geschenk vom Chat einfordern? Irgendwie?
Keine Ahnung, lieber Chat. Wollt ihr uns was schenken?
Du sitzt da irgendwie wie vor so einer Glaskugel.
Ja, ich hab hier eine Glaskugel.
Ey, Chat!
An 200
klar,
Leute.
Nee, Grüße.
Philipp hat was
ein
gefragt.
Lächeln. Oh ja.
Ja, ja.
Also. Ja, also, ich glaube, das war es. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke auch,
Daniel, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank an das liebe Team.
Andreas, du musst das Licht mitnehmen.
Das Licht, genau. Im Klo ist das
Grubenlicht. Das Grubenlicht.
Im Klo ist das Licht kaputt, deswegen schnallt sich an jetzt die Grubenlampe um den Kopf und geht
das
auf.
Das Wasserbett war zu
Onkel
teuer.
Onkel Andi, guckst du nochmal eben in die Kamera mit
genau,
dem Licht?
Genau,
zeig die Kamera mal dem Chat.
Das Wasserbett war so teuer, dass
stell
es nicht
mal vor die Kamera.
Gereicht hat.
Zeig. Ja, dem Chat mal
dem
die
Chat,
Kamera,
dem
Chat mal die
Lampen. Die geht nicht an, die musst du auf den Knopf drücken. Da, genau.
Ja, bitte, jetzt.
Würdest du gerne mal Jack Palminger beim Küchenradio haben?
Okay, jetzt haben wir es aber. Und wer nächstes Mal live mit dabei sein will, folgt uns einfach bei Twitter.
Mhm.
Handle ist Küchenradio. Okay, vielen Dank fürs Hören.
Und jetzt alle Regler runter.
Alle
ja,
Regler
bitte.
Runter.
Bitte.
Runter, 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 runter.